sind noch etwas mehr als 40 Tage bis zur Challenge Rot, zumindest bis zum Renntag. Schon am Donnerstag vorher beginnt dort aber die riesige Expo auf dem Gelände rund um das Zielstadion, wo der eine oder die andere von euch dann vielleicht reinlaufen wird am 7. Juli. Wir sind vor Ort mit einem eigenen Stand in diesem Jahr und bieten dort viele coole Aktionen an. Euch erwartet unter anderem ein Live-Talk mit Coach Björn Gesmann und Gästen, natürlich ein Community-Meetup und einiges mehr. Ihr solltet also da unbedingt vorbeikommen. Ich selbst, Anna Bruder, werde auch vor Ort sein, am Start, am Renntag, aber ganz sicher auch mal am Messestand anzutreffen sein. Und ja, da freue ich mich, wenn ich euch da treffe und wir uns gemeinsam Glück wünschen können und die Aufregung vielleicht so ein bisschen nehmen können für das Rennen. Jetzt geht's gleich los mit einer Podcast-Folge mit mir und Björn Gesmann. Wir haben darüber gesprochen, was im Wettkampf alles so schief gehen kann, aber vor allem auch, damit ihr da positiv rausgeht, wie man damit umgehen kann, damit das Rennen eben nicht in einem DNF endet bestenfalls, sondern dass man eben das Beste draus macht und mit kleinen Pannen, Pech und einfach vielen Dingen, die schief gehen können, umgehen kann, um das Rennen noch glücklich und zufrieden ins Ziel zu bringen. Viel Spaß dabei. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Es ist wieder soweit. Meine Stimme kennt ihr. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon. Und ich sitze heute wieder mit eurem Coach Björn Gesmann zusammen. Holla Björn.
Holla.
Genau, die Begrüßung, die konnte ich mir nicht nehmen lassen. Ich bin nämlich gerade auf Mallorca im Trainingslager von Power & Pace. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Es sind viele, viele, viele Leute aus der Community dabei. Und ja, die konnten mir sogar ein bisschen bei der heutigen Podcast-Vorbereitung helfen.
In diesem Sinne, herzlich willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ja, natürlich auch holla zurück an dich. Wie ist, sag mal eben kurz für mich so, einfach damit ich ein Gefühl fürs Trainingslager kriege, wie ist der Erdbeerboden in Petra?
Es gab keinen Erdbeerkuchen tatsächlich.
Was?
Ich hatte mir fest vorgenommen, einen Erdbeerkuchen zu essen, aber den gab es nicht. Apfel hätte es gegeben und ich habe mich dann für Mandel entschieden.
Also Mallorca als Trainingslagerort hat hiermit keine Zukunft mehr.
Das fand ich auch ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt.
Ja.
Und wäre auch fast wieder gegangen.
Ich bin eine Woche vor dir auf Mallorca Radfahren gewesen.
Ja.
Es war uns, ich bin nach Hause gekommen, also schon eigentlich habe ich schon während der Radfahrt natürlich mehrfach gedacht. Zum einen hat es mir ein bisschen wehgetan, dass ich so ein paar Anstiege gefahren bin, wo ich früher mit Schwung hochgefahren bin und heute mich gefragt habe, welche Übersetzung benötige ich, um die Tankstelle oben auf dem Anstieg nach Klosterlück überhaupt erreichen zu können. Mhm. Ich kann sagen, hat wunderbar geklappt, war ganz fein. Darf also auch jeden Übergewichtigen unter den Hörerinnen und Hörern dazu ermutigen, mal nach Klosterlück zu fahren. Und ich habe nochmal gedacht, also ich habe ja hier auch in diesem ganzen Power-and-Pace-Kosmos so ein bisschen den Stempel als vermeintlicher Botschafter für Mallorca.
Auf jeden Fall.
Und ich finde auch Mallorca, also die Balearen als solche, der Tourismusverband, sollte das irgendwann mal anerkennen. Und als ich Radfahren war, habe ich wieder gedacht, das ist genau der Grund, warum ich das hier alles so toll finde. Also es war fantastisch. Also,
ich kann mir auch keinen schöneren Ort vorstellen, ehrlich gesagt.
Und ich muss auch, also auch gleichzeitig bin ich ja auch ein großer Verfechter, gar nicht mal immer von dieser, wir müssen alle ins Trainingslager-Idee, ja. Weil, also sage ich ja auch immer wieder, hat ja auch immer finanzielle Gründe und dann auch ökologische, die man hinterfragen darf und so weiter. Aber man muss natürlich schon sagen, so dieses Radfahrerlebnis, welches ich da selber hatte, Ende März auf der Insel bei 24 Grad, kurz, nicht zu warm, nicht zu kalt, fantastische Luft, tolle Anstiege, wahnsinnige Natur. Ja, das kriege ich halt in Elmshorn nicht, ne? Und auch nicht in Itzehoe und so. Nee. Und deswegen, das fand ich schon wieder mal ganz fantastisch, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Von daher kann ich ungefähr mir vorstellen, trotz des Dramas eines mangelnden Erdbeerkuchens, wie schön das Trainingslager ist.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass hier irgendjemand dabei ist, der sagt, hätte ich das Geld mal nicht ausgegeben, sondern das muss genau so sein. Das ist schon ganz, ganz groß.
Wie oft, du bist jetzt, also wir sind der transparente Podcast, du bist jetzt seit 5 Tagen da?
Ja, so ungefähr.
Also fünfmal Rad gefahren jetzt? Oder viermal?
Einmal war Ruhetag, ich bin Samstag am Anreisetag, bin ich eine kleine Runde gefahren, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch Ruhetag und heute war Multikoppeln. Das war sehr interessant.
Wie oft den Schweineberg gefahren bisher?
Einmal erst tatsächlich bei
Ah,
den EB-Intervallen.
schon an den Höhlen von Arta gewesen.
Ja, erster
Geil.
Tag.
Auch schön, ne?
Ja.
Auch toll, da vorne so ein bisschen an der vermeintlichen Küste lang zu fahren. Also Küste
Ja.
ist ja nicht ganz richtig, aber so eine Ecke von Mallorca, die gerade zur jetzigen Zeit ja auch super ruhig ist. Also da ist ja jetzt wenig los. Das ist ja jetzt noch nicht so radfahrermäßig, wie wenn du unten in Sa Calombra ankommst.
Ja.
Wo jetzt alle natürlich einmal gerade schon hin müssen und so. Oder in Petra auf dem Marktplatz, wo alle da stehen und sagen, wo ist der verdammte Erdbeerkuchen? Ja, cool. Schön. Klingt sehr gut. Ich bin neidisch. Also wenn
Zu
ich hier nach
Recht.
draußen gucke, in die Wolken, in die dunklen, dann umso mehr. Also von daher habt weiterhin viel Spaß.
Ja, und ich sitze hier im Finisher-T-Shirt, weil es sonst einfach zu warm ist.
Ich hätte es den Leuten nicht verraten, aber du hast es selber gemacht.
Der
Von daher
transparente Podcast.
ist völlig richtig.
Gut, die Überleitung spare ich mir jetzt einfach. Wir starten direkt ins Thema rein. Und zwar wollen wir darüber reden, wie wir unvorhergesehene und vor allem unerwünschte Szenarien im Wettkampf retten können.
Ich bin sehr gespannt. Also wir haben ja diesmal hier gesagt, wir machen das einfach mal so frei raus und wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen, was man ja sonst gar nicht kennt von diesem
Nee, nie.
Format. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie du loslegst und wo uns diese 4,5 Stunden Podcast-Aufnahme hier heute hintreiben
Ja,
werden.
mindestens. Vielleicht werden es auch fünf. Genau. Ich würde das Ganze gerne in verschiedene Bereiche einteilen, die häufig zu Problemen führen können. Ich habe ja einmal rumgefragt im Camp, was ist denn das Beschissenste, was euch jemals im Wettkampf passiert ist? Und da kamen tatsächlich ziemlich viele Themen rund um das Material. Zum Beispiel eine reingerutschte Sattelstütze und kein passender Imbusschlüssel dabei. Oder die Kette ist komplett runtergesprungen und aber zwischen Rahmen und Kurbel und so weiter. Und man hat sich die Hände aufgeschnitten dabei und es ging einfach nicht weiter. Lockere Schrauben hatte ich selbst auch schon. Bei mir war es das Cockpit. Und das kann dann schon richtig, richtig übel ausgehen, wenn man da nicht die passenden Dinge dabei hat. Platten sowieso, das kann man natürlich vorbeugen und vorher üben und das passende Material dabei haben, aber trotzdem in der Situation ist es dann vielleicht noch mal was anderes. Und da würde ich gern mit dir drüber reden, in welchen Fällen man das Rennen fortführen kann und was man dafür tun muss.
Ich habe gerade nur das vielleicht als kleine Anekdote. Im Kopf bin ich durchgegangen, welchen Profis sowas alles auch passiert.
Ja.
Und das ist vielleicht eine Sache, die man in dem Zusammenhang durchaus im Hinterkopf behalten darf. Es gibt ja so Dinge, die können einfach passieren und die passieren auch den Großen dieser Welt. Also, wenn wir jetzt hier an wackelndes Cockpit denken, dann denken wir kurz an Lucy Charles letztes Jahr im Kraichgau, die mit einem sehr doll wackelnden Cockpit unterwegs ist, bei dem man ja schon sagen musste, das ist jetzt hier kurz vor DNF, weil es irgendwann gar nicht mehr fahrbar ist. Oder ich erinnere an Anne Haugs Erfahrung bei dem PTO-Rennen letztes Jahr in Singapur, wo der
Ja.
Ersatzschlauch in quasi hinten das Ritzelpaket, beziehungsweise sich dann einmal um den Reifen wickelt und an der Achse und überall festhängt. Also auch eine Sache, die man nicht haben will. Deswegen finde ich, und das muss so vielleicht schon mal eine der Kernbotschaften sein, muss man sich dafür nicht grämen, ne? Sowas kann immer mal passieren. Und wie gesagt, es passiert auch den Besten der Welt. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Materialkomplexität. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, okay, so ein paar Sachen kann man sicherlich auch vermeiden im Sinne der Vorbereitung, so dass man sich da vielleicht so ein Stück weit drauf einstellt.
Würden da die lockeren Schrauben zum Beispiel dazugehören?
Ja, das ist, da kann ich vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive anbringen, und zwar die Perspektive aus dem Bereich des Bike-Fittings, weil das ist so das Erste, was jeder Bikefitter verpflichtend sagen muss und was auch immer wieder überall an jeder Stelle, bei jeder Packliste und wie auch immer einfach dabei steht. Und so kennt man das ja auch, wenn man ein Rad kauft, oder so kennt man das, wenn es aus der Reparatur zurückkommt. Da steht überall geschrieben, wie beim Reifenwechsel beim Auto auch. Auch da ist es quasi unabdingbar, dass man die Dinger mal eben einmal nachziehen muss, nach einer gewissen Laufleistung. Und das ist halt das, also etwas sehr Normales. Und das ist ja wie so oft bei solchen Materialfragen eine Geschichte, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt das Augenmerk drauf hat, wenn alles gut geht. Mhm. Ja. Aber wenn das dann irgendwann nicht mehr funktioniert, ist halt umso bitterer ist. Und deswegen glaube ich, ist auch die Folge wichtig, weil ich sag mal, jeder, der das jetzt hier gerade irgendwie auf Kopfhörern hat oder wie auch immer, der darf sich gerne zum Rad bewegen und mal einmal kurz das Imbusset rausholen und einfach nochmal eben gucken, ob das wirklich alles passt. Und hinzufügen oder erweitern würde ich das Ganze, also Schrauben auf jeden Fall nachziehen und wie gesagt, erweitern würde ich das. Es sollte schon, gerade jetzt bei so den modernen Rädern, die alle einen durchaus signifikanten Carbonanteil und sowas haben, auch immer ein Drehmomentschlüssel im Haus sein. Mhm. Ja, also, und wenn es nur der günstig mitgelieferte ist vom Hersteller, der über so eine Art Plastikschablone und so zumindest ungefähr den Unterschied klar macht, ob das jetzt hier gerade 4 Newtonmeter oder 10 sind. Und das halte ich schon für sehr, sehr wichtig, dass das auf jeden Fall in aller Regelmäßigkeit überprüft wird. Weil auch da, also jetzt wieder ein Beispiel aus dem Profibereich, gebrochene Sattelstütze, ich sage jetzt nicht wo und wer und so weiter, aber auch vielleicht darauf zurückzuführen, dass jetzt in dem Falle die Sattelstütze halt eben nicht mit dem Drehmomentschlüssel angezogen war. Und sobald man das halt vielleicht dann auch zu feste macht, gilt halt immer das Prinzip, dass nach zu feste kommt ab. Ne? Ja. Und deswegen ist das schon ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das gilt halt für jede Schraube. Ne? Also wir kennen die wackelnden Flaschenhalter, das ist ja so ein Klassiker auch irgendwie, die dann natürlich auch der Erosion des Wettkampfes im Zweifelsfall ausgesetzt werden. Und so eine Schraube wird nicht fester, wenn die ganze Zeit hin und her wackelt, sondern für gewöhnlich löst die sich eher. Und deswegen, das ist eine Sache, die ich immer empfehlen würde, vielleicht sogar mal eben, was weiß ich, einmal alle 4 Wochen nochmal eben zu gucken, ob wirklich alles noch fest ist und angezogen ist. Gilt im Übrigen, auch das darf man nicht vergessen, kommt man so im ersten Moment nicht drauf, aber würde ich für die Cleats an den Schuhen mit einbeziehen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so das offensichtlichste Materialteil, welches einem so einfällt. Ne? Cockpit ist klar, ist irgendwie schnell greifbar, da sieht man vielleicht auch schon, wenn die Schraube ein leichtes Stückchen rausguckt oder so. Aber wie gesagt, ich würde halt sowas mit einbeziehen, dass auch Cleats, wenn die sich lösen, ja, und verstellen, kann ganz unangenehm sein. Und manchmal tun sie das vielleicht auch nur im Millimeterbereich und ich merke es im ersten Moment gar nicht und fahre dann gegebenenfalls mit falsch eingestellten Cleats durch die Gegend und das wäre sehr unschön.
Ja, also die Millimeter, die können ja sehr, sehr viel ausmachen auf lange Dauer.
Absolut, ja.
Bei mir war es damals, wie gesagt, das Cockpit. Das habe ich so ein bisschen schon am Tag vorher erahnt, als ich mein Race-Setup fotografierte und dachte mir irgendwie, so richtig gerade ist es nicht. Aber ich habe das einfach nicht weiter hinterfragt und dachte dann, naja, ich habe ja nichts daran gemacht. Es wird wohl passen. Aber wie du sagtest, die Schraube wird dann nicht fester. Irgendwas war wohl locker. Und wenn man dann über Bordsteinkanten fährt oder leichte Bodenwellen einfach, dann wird das immer lockerer und lockerer. Und irgendwann hing das Trinksystem halt fast am Vorderreifen. Ja.
Absolut.
Also, das war dann blöd. Und das hätte ich definitiv vermeiden können.
Genau, und deswegen, also es wäre so der erste Ratschlag, den nehmen wir schon mal mit, auf jeden Fall schauen, dass jede erdenkliche Schraube, die irgendwas fixiert, ob es dann das Cockpit ist, der Flaschenhalter oder die Cleats an den Schuhen, dass man die auf jeden Fall in aller Regelmäßigkeit einmal erreicht. Ist ja manchmal wirklich einfach schon nur den Imbus zum Beispiel reinzuhalten und zu gucken, ist die jetzt irgendwie locker und dann kann ich immer noch einen Drehmoment nehmen, wenn die immer noch fest ist, alles gut, dann ist sie ja passend angezogen, dann taugt es auch weiterhin. Ganz genau. War, finde ich, auch sehr, sehr wichtig und ist, wie gesagt, ein absoluter Klassiker der Materialfehler, die dann halt eben zu so großen Problemen führen.
Ja. Auch würde ich noch anmerken wollen, dass man die Schrauben kennt. Sprich, dass man weiß, welchen Schlüssel ich dafür gerade brauche, ob das jetzt ein Inbus ist oder ein Torx. Und ich nicht nur eins dabei habe und dann am Ende im Wettkampf blöd dastehe, wenn ich es brauche.
Absolut. Super.
Gut. Gerissener Schaltzug würde mir noch einfallen. Das passiert jetzt nicht in aller Häufigkeit, aber das würde ich jetzt denken, dann ist das Rennen vorbei. Oder gibt es irgendwas, fahre ich dann nur in einem Gang? Was muss ich da beachten?
Dazu, ich komme jetzt hier bei jedem Beispiel mit meiner Profisport-Anekdote, darf ich erzählen über die fantastische Indy Lee, Mittlerweile kennen wir sie ja auch. Also die sich mit Profi-Triathlon auseinandersetzen, kannten sie eh schon. Aber durch den Sieg beim legendären PTO T100 in Miami, wo sie Lucy Charles abläuft, kennen sie jetzt vielleicht auch mehr als vorher. Und was die Leute nicht unbedingt wissen, ist, dass Indy Lee letztes Jahr auch schon das Championship-Rennen in Samorin gewonnen hat. Mhm. Und ich mache jetzt zu dem gerissenen Schaltzug, füge ich einfach nochmal hinzu, im Allgemeinen Probleme mit Schaltungen. Und den Klassiker, den wir alle kennen, ist die entladene DI2. Ja, oder auch, sorry, ich weiß jetzt nicht genau, wie die alle bei jedem Hersteller heißen, aber die elektronische Schaltung. Und die entlädt sich ja gerne auch mal, wenn das Rad im Auto liegt und gegebenenfalls auf dem Schalthebel liegt. Oder wenn das Rad auch in irgendeiner Verbindung sonst mit irgendwas in Kontakt kommt, was gegebenenfalls die Batterie entlädt. Also da habe ich schon die dollsten Dinge erlebt, wo man wirklich am Ende nicht unbedingt eine Lösung finden konnte. Und Ähnliches ist Indy Lee passiert und ich darf dazu sagen, ich kenne niemanden, weder männlich noch weiblich, im Profisport, der sich besser mit Material auskennt als Indy Lee. Ja, mhm. Also die weiß über jeden Reifen, wie viel Grip der bei welchem Untergrund hat, so ungefähr. Und die hatte letztes Jahr in Samorin das Problem, dass auch da die Schaltung ausgefallen ist. Also der Klassiker, ne, das Rad am Tag vorher eingecheckt, nächsten Morgen hingegangen mit der eigentlich nur relativ einfachen Idee, die Reifen mal eben aufzupumpen, die Hydration-Systeme zu füllen und so weiter. Und dann hat sie festgestellt, hier schaltet nichts. So. Und wie gesagt, woran auch immer es dann liegt, die Lösung ist gewesen, in dem Fall bleibt jetzt vielleicht eine besondere, sie hat den dicksten Gang aufgelegt. Wer die Strecke in Samorin kennt, die hat, jetzt in dem Fall war es ja das Championship-Rennen und nicht das PTO-Rennen wie der Collins Cup, aber 90 wirklich Pfannkuchen-platte Kilometer. Also da sammeln sich keine 5 Höhenmeter gefühlt auf der Strecke, außer vielleicht die ein oder andere Autobahnbrücke. Dicksten Gang eingelegt und gesagt, gut, dann fahren wir das jetzt hier heute mit dem Bahnrad quasi und gefühltem fixen Gang. Und das war dann in dem Fall ihre Lösung. Also will sagen, ich meine, es klappt jetzt wahrscheinlich nicht beim Ironman in Klagenfurt und auch nicht beim Ironman in Nizza, wenn man da irgendwie 2.500 Höhenmeter zu bewältigen hat. Aber in dem Fall hat es offensichtlich auch funktioniert, mit einem Gang unterwegs zu sein. Und sie hat den halt, wie gesagt, aufgelegt. Das ist natürlich beim Anfahren und Co. nicht unbedingt das Leichteste. Und hat das Rennen am Ende sogar gewonnen. So, also für den Rest der Welt, der Elite, hat es gereicht. Aber klar ist, man muss dann auf jeden Fall feste drücken können. So viel ist sicher.
Ja.
Damit man das dann irgendwie durchfahren kann. Aber nur, dass ich das mal als Option gesagt habe. Also für gewöhnlich ist ja auch so, ich kann eine Schaltung auch ausschalten. Also auch eine elektronische. Der kann ich ja gänzlich die Batterie entziehen und einfach sagen, so, jetzt lege ich vielleicht nicht direkt den dicksten Gang auf, ja, und bin auch noch übermotiviert in der Situation des Unglücks. Aber kann zumindest irgendeinen Gang einlegen, womit man sagen könnte, okay, das ist jetzt natürlich hier nicht das, was ich wollte, ja.
Ja.
Aber man kann das schon noch mit Rennen bestreiten. Also es kann dann halt klappen. Und wie gesagt, Indy Lee hat gezeigt, dass das so an der Stelle auch funktionieren kann.
Das kann man sich vielleicht immer in Erinnerung rufen, sollte das toi 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 mal passieren.
Absolut. Ja, ich fand, es war eine wunderbare Anekdote. Ich habe sie letztes Jahr dafür abgefeiert, als sie das Rennen gewonnen hat, weil das so das erste größere Rennen war, was sie gewonnen hat. Und alle, die sie kennen und kannten, wussten, dass die richtig viel Potenzial hat, da jetzt irgendwann mal ein größeres Rennen zu gewinnen. Und dann habe ich sie abgefeiert und dann hat sie quasi geantwortet und meinte, beim nächsten Mal wird sie wohl auch noch einen zweiten Gang mitbringen. Das wird das Leben vielleicht dann auch noch ein bisschen leichter machen und so. Also fand ich sehr charmant. War schön. Genau.
Okay. Wenn du nichts mehr zum Thema Equipment hinzuzufügen hättest, würde ich zum nächsten Punkt übergehen wollen.
Ich nicht unbedingt, also vielleicht nur nochmal, ich habe jetzt nicht die ganze Palette des Equipments durchgegangen, aber Reifenwahl ist natürlich immer noch so ein Thema, also vielleicht nicht die allerneuesten Reifen das erste Mal im Rennen fahren, das finde ich immer durchaus wichtig, also dass man da nochmal so eine kleine Sensibilisierung hat, dass nagelneue Reifen auch ein bisschen rutschiger sein können und dass sie vielleicht ein paar Kilometer im Training erst bekommen, um sie einzufahren, gerade jetzt bei sportlicher Kurvenfahrt und so weiter. Vielleicht nur eine Geschichte so in puncto Trinksysteme. Also für mich ist immer so vielleicht wolltest du gleich eh noch drauf kommen beim Thema Verpflegung, aber ich finde, und das verbinde ich jetzt einfach mal mit dem Thema Material, immer so die Ausrede, ich habe die Verpflegung verloren als solche. Also grätsch rein, wenn das noch kommen sollte, aber das also das kann passieren, aber ich finde es durchaus schwach, wenn man keinen Plan B mitgebracht hat. Also bei einem Hobbysportler lasse ich das vielleicht noch durchgehen, als das im Profisport irgendwann so eine Zeit lang mal gang und gäbe war, wo man das immer als Ausrede gefühlt auch einfach benutzt hat, weil einem nichts Besseres eingefallen ist, wenn es mal nicht lief, finde ich das ganz schön dünn, weil es gibt Verpflegungsstationen auf der Strecke, ne? Also man sollte zum einen die Verpflegung nicht unbedingt verlieren und man darf natürlich schon sagen, dass es manchmal so Situationen gibt, wo man sagen muss, okay, ich sollte mich schon mal damit auseinandersetzen, was für Flaschen ich zum Beispiel im Rennen angegeben bekomme und ob ich die in irgendeiner Form in meinen Flaschenhalter bekomme. Ja, also machen wir das Beispiel. Wir haben das, weiß ich nicht, bei Taylor Nipp letztes Jahr in Kona gesehen, dass Flasche nicht zu Flaschenhalter passte, was von außen angegeben wurde und dann darin rumwackelt, irgendwann rausfällt und wir ja mittlerweile dann schon Regeländerungen haben bei Ironman zum Intentional Littering. Also ist das jetzt bewusst Material oder was auch immer, Flasche und Co. nicht richtig, entsorgt zu haben? Oder ist das aus Versehen passiert? Mhm. Aber da muss man auch sagen, das ist ein schmaler Grat, ne? Also wenn ich natürlich eine Flasche mitnehme, die nicht in den Flaschenhalter passt und ich verliere die, ist das dann jetzt schon, ist das schon intentional littering oder ist das jetzt eher aus Versehen passiert? Und da würde ich sagen, muss man in jedem Falle vorsichtig sein, wenn das ein Referee sieht, ist das immer so eine Regelauslegung, die durchaus ein bisschen Interpretationsspielraum hat und da darf man sich auch nicht beklagen, wenn man dann vielleicht da irgendwie ein kleines Penalty oder sowas für bekommt, also jetzt, wie gesagt, vor allen Dingen im Profibereich. Und auch für jeden Age-Grouper würde ich immer hingehen und sagen, also es gilt ja die Verpflichtung, in jedem Falle vorher, ich sage jetzt mal einfach mindestens 3-4 Testfahrten gemacht zu haben mit dem Race-Setup, heißt mit den Trinkflaschen an der Stelle, wo ich sie im Rennen auch haben werde. Mhm. Weil was nie passieren darf, ist, dass man sich gedacht hat, okay, ich packe jetzt all meine Rennverpflegung in diese eine Aero-Bottle, die ich im Rahmendreieck habe und bin dann überrascht, dass ich dann doch mal irgendwo über einen Gullideckel fahre und die Flasche vielleicht nicht mehr so ganz hält und so. Und wenn man da mittlerweile mal so im Profibereich drauf schaut, wie es gemacht wird, dann, also wie gesagt, jetzt einfach nur als Anekdote, verwenden mittlerweile ganz viele Leute zum Beispiel Gummibänder, ja, die ich über die Flasche ziehen kann und wo ich dann sagen kann, hey, das hängt da einfach zur Sicherheit dran. Ich kann das einmal eben nach oben klippen, kann die Flasche rausnehmen und kann das Gummiband wieder drüber ziehen. Das ist jetzt natürlich nicht ein Allheilmittel, aber gleichzeitig muss man sagen, okay, wenn es halt vielleicht zumindest die Erosion etwas einschränkt und die Wahrscheinlichkeit verringert, dass ich da meine Verpflegung verliere, dann ist es durchaus wichtig. Und was sehr häufig verwendet wird mittlerweile, ist einfach Schmirgelpapier. Ne? Also Schmirgelpapier hinten in die Flaschenhalter und dann ist die Plastikflasche, also dieses, ja, wie würde man es nennen, also dieses klassische gummiartige, Plastik ist das falsche Wort, aber ich sage es jetzt trotzdem, Plastik, aus dem die Flaschen halt so gebaut sind, diese klassischen Sportflaschen. Und das klappt natürlich ganz gut. Man kann die Flasche danach auf jeden Fall wegschmeißen, weil wenn ich die 10-mal über das Schmirgelpapier gezogen habe, dann ist die, also vielleicht nicht hinüber, aber auf jeden Fall sieht die dann nicht mehr schön aus.
Die schmeißt man ja gegebenenfalls sowieso weg.
Vielleicht schmeißt man sie dann auch in der Wechselzone weg, genau, in der Verpflegungszone weg. Aber genau, auch da gibt es durchaus ein paar Ideen, wie man das vielleicht noch verbessern kann. In jedem Falle finde ich, dass so Verpflegung verloren eigentlich nicht es darf zumindest keine Ausrede sein, um am Ende zu sagen, okay, ich habe jetzt hier bei Kilometer 30 beim Radfahren meine Verpflegung verloren auf einer langen Distanz und jetzt lasse ich das mal sein hier heute. Mhm. Das muss halt nicht sein. Ne? Und auch immer wieder, also sage ich auch jedem Profi, immer wieder der Reminder, auch wenn wir natürlich sicherlich auch mit steigender Ambition umso mehr versuchen, autark zu sein von Verpflegungsstationen, weil das ist dann gegebenenfalls nicht das Gel, was wir kennen und da gibt es jetzt nicht Cola, sondern Pepsi oder keine Ahnung was. Das ist alles richtig, aber am Ende des Tages muss man da auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne? Das sollte immer noch irgendwie so eine Fallback-Strategie sein, wo man sagen kann, okay, selbst wenn alles schief geht, ja, also ich gehe natürlich hin und packe nicht alle Kohlenhydrate, die ich brauche, in nur diese eine Flasche, sondern jeder Athlet, mit dem ich über Wettkampfstrategien spreche, der kriegt immer von mir die Anweisung, auch eine zweite Flasche dabei zu haben, die zumindest mal so viele Kohlenhydrate enthält, dass man sagen kann, damit komme ich eine gute Stunde, vielleicht anderthalb Stunden hin. Also, dass da einfach eben so viele Kohlenhydrate drin sind, dass man sagen kann, okay, ich sage jetzt einfach, bei selbst bei frühem Verlust der Verpflegung bei Kilometer 30, ja, also sinngemäß in der ersten Rennstunde, habe ich durch diese Backup-Flasche, die ich jetzt vielleicht gerade hinten zum Beispiel am Sattel befestigt habe, irgendwie die Möglichkeit zu sagen, okay, damit komme ich jetzt die nächsten anderthalb Stunden aus. Das reicht jetzt nicht für die kompletten 6 Stunden, sage ich mal, die ich vielleicht als Amateur-Hobbysportler dann unterwegs bin für den Radsplit. Aber ich kann das ja auch irgendwie antizipieren und kann sagen, okay, ich versuche es jetzt mal an der Verpflegungsstation. Ich weiß, wo die kommen. Und wenn da jetzt mal irgendwas nicht klappt, also ich greife da kein Gel oder, weiß nicht, nur eine Banane oder sowas, dann kann ich immer noch sagen, okay, Banane ist besser als nix und dann kann ich immer noch zufüttern mit dem, was ich hinten mit meiner Flasche drin habe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, zum einen sollte man das Setup erstmal so gestalten, also jetzt materialtechnisch, dass relativ sicher ist, dass ich es nicht verliere, ja. Mhm. Also wenn ich jetzt durch ein 15 cm Gullideckelloch in der Straße fahre und ich verliere was, okay, dann kann ich da manchmal nichts dran ändern.
Da hat man vielleicht auch noch andere Probleme dann.
Da wollte ich gerade sagen, und dann kann man vielleicht auch hingehen und sagen, hey, jetzt halte ich einmal ganz kurz an oder so und sammle das vorsichtig wieder ein oder so. Also Setup sicherstellen bestmöglich, dass es hält. Und aber in jedem Falle auch, Punkt 2, einen Plan B haben, wo die Verpflegung jetzt gerade irgendwo drin ist. Und da vielleicht auch nochmal einen anderen Aspekt eingebracht. Klar, es hängt immer ganz viel von der Position ab, vom Rad ab und so weiter und so fort. Aber eine Sache, die man sich in puncto Aerodynamik zum Beispiel als, ich will nicht sagen, ist keine Faustformel oder sowas, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade gering. Wenn ich meinen Flaschenhalter hinten am Rad, also am Sattel, wenn ich den so baue, dass der möglichst nah am Rad ist, wenn der zudem eine sinnvolle Neigung hat, also jetzt nicht hinten quasi in senkrechter Form im Wind steht, sondern ich sag mal ganz grob in so einer Art 45-Grad-Winkel, ja, also die Hälfte zwischen senkrecht und waagerecht, um es zu beschreiben, irgendwie hinten am Sattel hängt, dann ist es zumeist aerodynamisch egal, ob da eine oder zwei Flaschen hängen. Ja, und das könnte vielleicht so ein bisschen der Punkt sein, wo man sagt, hey, ich will nach hinten sowieso nicht oft greifen, ja, da habe ich ja bestenfalls für die Verpflegungsstrategie Sachen hängen, Flüssigkeiten, Kohlenhydrate, was auch immer, was ich jetzt nicht allzu häufig brauche, weil es natürlich dreimal bequemer vorne aus dem Trinksystem zum Beispiel, was im Cockpit integriert ist oder angebracht ist, zu trinken oder die Flasche aus dem Rahmendreieck zu nehmen. Das ist natürlich viel leichter, das kann ich teilweise machen, ohne die Aero-Position zu verlassen. Wenn ich hinten an den Sattel will, ja, dann fahre ich auf jeden Fall im Basebar. Das kann ich nicht ändern. Ja. Deswegen will ich das nicht alle 10 Minuten, sondern packe da dann vielleicht eine Flasche rein, die lediglich Wasser enthält, eine Flasche rein, die nochmal relativ hoch dosiert Kohlenhydrate enthält, dass ich sagen kann, okay, wenn ich meine Buddel verloren habe und vorne mein Trinksystem sich dem Ende nähert, dann nehme ich mir die Flasche von hinten mit den Kohlenhydraten, kipp die vorne rein, schmeiß die Flasche in der Verpflegungsstation weg. Und hatte dann auf jeden Fall eine kleine Fallback-Strategie und bin für die nächsten anderthalb Stunden und mit jeder Verpflegungsstation kann ich es ja weiter rauszögern und rauszögern, dann auf jeden Fall gut aufgehoben. Und das ist, wie gesagt, ja in jedem Falle ganz viel in Bezug auf das Material. Und genau, da würde ich auf jeden Fall so ein Stück weit darauf achten, dass man das mal eben etwas, ja, halbwegs sichergestellt hat, sag ich mal.
Also um die Frage zu beantworten, ja, ich wäre da noch beim Thema Verpflegung drauf gekommen, aber damit hatten wir jetzt auch die Überleitung ganz gut gemacht. Also, du hast gesagt, Sachen dabei haben, damit man für mindestens eine Stunde noch irgendwie zurechtkommt. Es gibt ja in den meisten Triathlonrädern auch irgendwo noch eine kleine Box angebracht, weil man hat das selbst irgendwie befestigt, wo 2, 3 Gels vielleicht reinpassen. Das finde ich sowieso sinnvoll, das nochmal so dabei zu haben, vielleicht für einen anderen Geschmack oder so und im Training auf jeden Fall das testen, was an der Strecke angereicht wird, damit man da keine Panik bekommt, wenn man das jetzt gerade nehmen müsste.
Genau, und vielleicht auch da nochmal ganz kurz, bei aller Komplexität für, mal ganz stumpf, die Energieversorgung bei solchen Rennen und dann im Speziellen natürlich in Bezug auf die Aufnahme von Kohlenhydraten. Und jetzt strecken wir es noch weiter, die ja die Komplexität mit sich bringen, der Fragen nach Geschmack, Zusammensetzung, Art der Kohlenhydrate, Menge des Gels, Menge in der Stunde, die ich zuführe, eigentlich sogar auch die Frage nach der Oxidationsrate, die wir eigentlich nie beantworten können und sowas. Mhm. Also will sagen, hochkomplex. Aber ich will auch eins sagen, der Muskulatur ist das herzlich egal, ob auf der Verpackung Powerbar, Morton, Stealth, SES oder was auch immer was draufsteht. Mhm. Die interessiert nur, ob da jetzt gerade Kohlenhydrate reinkommen. Und das kann streng genommen genauso gut ein Riegel Schokolade sein oder gut, da ist ein bisschen viel Fett mit drin, deswegen ist das vielleicht nicht zu empfehlen, aber will sagen, die Kohlenhydrate aus dem Snickers, die sind der Muskulatur genauso lieb. Ja? Mhm. Dem Magen-Darm-Trakt vielleicht nicht, das ist sicherlich zu bedenken, aber da müssen wir uns auch immer vor Augen halten, na klar gibt es da Unterschiede in der Aufnahmekapazität und so weiter und so fort, aber wie gesagt, bei aller Komplexität muss man manchmal auch zurück zur Einfachheit und einfach sagen, ja klar, kannst du das Gel nehmen, welches du da an der Verpflegungsstation bekommst. Ich würde einmal einen Blick drauf werfen oder vielleicht mich vorher informieren, wie viel Kohlenhydrate das hat. Und dann steht und fällt sowas immer auch ganz grob, auch mit dem, sag ich mal, Know-how, welches man dann mitbringt. Also man sollte schon in so ein Rennen gehen und ungefähr wissen, was für eine Menge an Kohlenhydraten, nicht zu verwechseln mit dem anderen K der Kalorien, dem wir in der Energie auch häufig begegnen, wie viel Menge an Kohlenhydraten ich pro Stunde so aufnehmen sollte und kann, auch aus der Erfahrung. Und dann kann man sich das auch wieder ganz viel selber zurechtbauen. Ne? Mhm. Und diese Gels haben ja, wenn das normale Gels sind, meist irgendwas zwischen 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate. Wie gesagt, aber es ist auch nicht immer so. Das ist natürlich, da ist die Vielfältigkeit immer größer geworden, was total gut ist, weil es mehr Möglichkeiten bietet. Aber es erfordert dann auch vielleicht noch ein kleines bisschen mehr mitzudenken und einmal eben drauf zu gucken und zu wissen, ah, guck mal, da sind jetzt doch, keine Ahnung, 50 Gramm drin, gibt es auch teilweise. Deswegen nehme ich, wenn ich 80 in der Stunde aufnehmen will, davon jetzt natürlich nicht drei, ja, sondern anderthalb, sinngemäß. Oder jede halbe, dreiviertel Stunde eins. So ungefähr. Mhm. Und dann bin ich damit gut dabei.
Ja, okay.
Genau.
Gut, dann lass uns gerne mit der Verpflegung einfach weitermachen. Da gibt es schon relativ viele Dinge, die schief gehen können, selbst wenn man das vorher getestet hat. Sollte natürlich nicht passieren, aber so Dinge wie Durchfall, Krämpfe, Seitenstechen hängen meistens mit der Verpflegung irgendwie zusammen. Wie kann ich da Abhilfe schaffen, in welchem Fall?
Genau, und da vielleicht nochmal so ein kleines bisschen überlegen. Also, ich versuche es mal einfach runterzubrechen. Der limitierendste Treibstoff, den wir haben, in dem Falle, den wir brauchen für solche Veranstaltungen wie Mittel- und Langdistanzen, sind die Kohlenhydrate. Mhm. Ja, also auf die können wir nicht verzichten. So. Und bei der Frage danach, wie viele wir davon brauchen, müssen wir uns immer zwei Dinge überlegen. Erstens, wir haben gewisse körpereigene Speicher. Zweitens, wir können Kohlenhydrate im Rennen zuführen. Mhm. Wenn man sich da die Verhältnismäßigkeit anschaut, dann müssen wir erstmal immer schon mal sagen, dass wir leider häufig den Fehler machen und uns deutlich zu sehr auf die Kohlenhydrataufnahme während des Rennens fokussieren und viel zu wenig auf den Kohlenhydratbesatz oder mit anderen Worten die Füllung unserer Kohlenhydratspeicher, die wir mit in dieses Rennen bringen. Mhm. Und wenn wir den Kohlenhydratbesatz uns anschauen, dann muss man sagen, wir haben ja so ungefähr Speichergrößen in Höhe von, also in Abhängigkeit von Körperkonstitution des Athleten sicherlich, auch ein Stück weit in Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit, aber machen wir es mal einfach. Und ich sage jetzt einfach mal im guten, groben Durchschnitt von etwa 400 Gramm an Kohlenhydraten, die wir so an Glykogenspeichern mitbringen. Jetzt gibt es immer so ein paar autonome Reserven, die können wir für Schwimmen, Radfahren und Laufen nicht verbrauchen, weil der Körper dafür sorgen wird, oder im Speziellen das Gehirn, dass bis zu einem gewissen Akkustand der Glykogenspeicher irgendwann Ende ist. Wenn wir uns jetzt also überlegen, mal ganz grob, ja, und wir sagen jetzt, komm, die letzten 100 Gramm, die wird der Körper sich bewahren und 300 Gramm stellt er uns zur Verfügung, dann ist das mal so die Hausnummer, von der wir ungefähr sprechen. So, wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir, und jetzt machen wir es wieder ganz grob, vielleicht sowas wie im guten, groben Durchschnitt um die 70, 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen können, dann stellen wir schon fest, dass wir mindestens mal 4 Stunden Aufnahme brauchen, um überhaupt auf die gleiche Menge an Kohlenhydraten zu kommen, die wir theoretisch am Start dabei haben könnten. Mhm. Ja. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man sich das Verhältnis mal einmal so bewusst macht. Die Kohlenhydrataufnahme während des Rennens hat einen Hauptzweck, nämlich dafür zu sorgen, dass bestmöglich die körpereigenen Glykogenspeicher geschont bleiben. Das klappt nicht voll.
Und entsprechend die Leistung aufrechterhalten werden.
Ganz klar. Exakt, genau. Das natürlich als Endkonsequenz daraus, genau. Und wenn wir uns dann überlegen, wie viele Kohlenhydrate wir dann so brauchen, jetzt machen wir mal wieder ein Beispiel und wir sagen jetzt einfach mal, wir kriegen das gut gepaced, wir sind bei einer Langdistanz unterwegs, die dauert, ich habe es nicht vorbereitet jetzt, aber wir kriegen es aus dem Kopf hin, die dauert 10 Stunden, sagen wir jetzt einfach. Mhm. Machen das natürlich auch, um einfacher rechnen zu können. Und sagen jetzt einfach mal, dass wir pro Stunde, sagen wir mal, 120 Gramm Kohlenhydrate verbrauchen. Ja, im ganz groben Schnitt. Das beim Laufen wird es ein bisschen mehr sein, beim Schwimmen wird es ein bisschen mehr sein, beim Fahrradfahren können wir es besser regulieren und so weiter. Wie dem auch sei, wir sagen einfach 120 Gramm in der Stunde, also wir brauchen 1200 Gramm Kohlenhydrate, die wir jetzt gerade zuführen. So, jetzt klammern wir die erste Stunde Aufnahme aus, weil wir werden nicht beim Schwimmen 70, 80 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen und rechnen mal für die letzten, ja, dann 9 Stunden, vielleicht auch eher im Schnitt mal mit 60 Gramm. Weil wir werden beim Laufen nicht so viel aufnehmen wie beim Radfahren. Ist auch ganz klar. So, 9 mal 60 sind 540 Gramm. Und wir haben in irgendeiner Form einen Speicher, der vielleicht so bei 400, 300 Gramm liegt, so um den Dreh. Ne? Also man sieht jetzt schon, das geht sich nicht ganz aus. 1200 verbrauchen, 900 an Speicher und Besatz. Das klappt jetzt nicht ganz. Aber wir stellen uns das einfach mal vor, als wäre das quasi gleich. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir dann mal in der Situation sind, dass wir Magenprobleme haben oder wir kriegen einfach nichts mehr runter oder wir haben vielleicht auch zu viel gegessen, weil wir irgendwie nicht drauf geachtet haben oder wir haben eine Geschmacksrichtung nicht irgendwie vertragen, die schmeckte ganz furchtbar. Wenn wir mal für 1,5 Stunden drauf verzichten, Kohlenhydrate aufzunehmen, ja, dann fehlen uns am Ende, ja, 60 mal 1,5 Stunden, wenn wir so wollen, vielleicht 90 Gramm, vielleicht 100 Gramm. Wenn wir da gleichzeitig hingehen und die Intensität ein kleines bisschen runterschrauben und im Hinterkopf behalten, dass Kohlenhydratverbrauch immer exponentiell geht, also ein leichtes Herunterschrauben der Intensität von, ich sage jetzt mal, 10%, um mal irgendwas zu sagen, wird in dem Intensitätsbereich wahrscheinlich die Auswirkung haben, dass wir ungefähr 20% Kohlenhydrate sparen, die wir verbrauchen, ja, weil exponentiell. So, das heißt, wir verbrauchen nicht mehr 120 Gramm, sondern vielleicht nur noch 90 oder 80. Das können wir getrost aus unseren Speichern machen. Ja, die sind in jedem Falle da, wenn wir mit gut gefüllten Speichern am Start stehen. Das heißt, wir können auch mal locker hingehen und einfach mal sagen, so, mir geht's jetzt hier gerade nicht gut. Ich habe das Gefühl, mein Magen ist zu voll. Ich merke, wie die Gels eher in die andere Richtung wiederkommen, als dass sie irgendwie sinnvoll im Magen-Darm-Trakt verdaut werden. Dann einfach mal auf Wasser setzen. Einfach mal aufhören, diesem vermeintlichen Matchplan zu folgen, dass wir da 60, 70, 80 Gramm Kohlenhydrate auf jeden Fall reinkriegen müssen und ansonsten das Rennen niemals beenden werden. Mhm. Was ich dann machen würde, ist vielleicht nicht eine Stunde oder 1,5 so gar nichts zuführen, aber vielleicht irgendwas nehmen, wo wir gerade sagen, ja, okay, nee, das geht gut. Also der Schluck Cola geht, kein Problem. Also ich will nicht noch eins von diesen widerlichen Gels essen. Oder hab nicht nochmal Bock auf irgendwie hier diesen Drink, den ich mir da angemixt habe, weil der schmeckt dann doch irgendwie ganz, ganz eklig. Aber so einen Schluck Cola kriege ich runter. Mhm. Und wenn man das nur hinbekommt, in der Zeit, wie gesagt, einfach vermeintlich auf Kohlenhydratzufuhr zu verzichten und dem Körper aber zumindest hin und wieder das Signal gibt, dass man sagt, hey, guck mal, da kommt was, hier ist ein bisschen Cola zum Beispiel, dann kriegt man das in jedem Falle, oder nicht in jedem Falle, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus da, dass man es hinbekommt, das ganze Ding wieder auch so ein Stück weit zu resetten. Und dafür zu sorgen, dass man durch dieses, ja, durch dieses Problem oder diese Unwägbarkeit der Energieversorgung oder Kohlenhydratversorgung jetzt gerade auch gut durchkommt und trotzdem noch ein gutes Rennen machen kann. Also es muss dann nicht heißen, dass jetzt hier gleich Ende ist, sondern das geht schon. Und einfach ein Stück weit geduldig bleiben, Ruhe bewahren und wie gesagt, einfach erstmal auf ein kleines bisschen Wasser setzen, eben nicht mehr mit, weiß ich nicht, irgendwelchen Supplementen oder Makronährstoffen drin und dann toi 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 die Hoffnung haben, dass der Magen-Darm-Trakt das jetzt gerade einfach mal von selber regelt und dieses Problem los wird, wo auch immer, wie gesagt, das jetzt gerade gelegen hat.
Und würdest du sagen, dass man sich so sehr fangen kann, dass man dann auch wieder beim alten Plan einsteigen kann?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Habe ich auch schon oft erlebt, so. Natürlich immer nur dann, also dass wir uns da einig sind, das klappt natürlich immer nur dann, wenn wir jetzt davon sprechen, dass da mal kurzfristig irgendwie die Aufnahme vielleicht zu hoch war oder wir feststellen, ah, die 80 Gramm, die kann ich jetzt doch nicht, das ist einfach zu doll. Das klappt jetzt natürlich nicht, wenn ich am Tag vorher Sushi gegessen habe und schlecht war und ich deswegen jetzt gerade hier Magen-Darm-Probleme habe. Ne? Also dann wird das Mojito-Gel von Powerbar jetzt nicht die Magenprobleme irgendwann wieder beheben oder so, wenn ich sie dann wieder zuführe. Genau, aber für gewöhnlich würde ich schon sagen, dass man das gut hinkriegen kann. Wie gesagt, weil wir dürfen da auch nicht zu kompliziert werden und wir dürfen nicht denken, ist ja immer so dieser Drang der Perfektion, ist im Triathlon auch sehr begehrt, dass wir diese 90 Gramm aufnehmen müssen und ansonsten hier niemals irgendwie den Römer gesehen haben beim Ironman in Frankfurt oder sowas. Das ist nicht der Fall. Also das kann schon passen, bisschen Mut zur Lücke haben, wie gesagt, auch mal ganz unkonventionell hingehen und sagen, ja gut, dann, wenn es einfach nicht geht, und wenn ich merke, wie das wieder hochkommt, ja, dann einfach auch nicht weiter essen, sondern einfach mal eine Pause machen, ein bisschen vielleicht ein Schlückchen Wasser trinken. Ist ja manchmal einfach auch so fürs Durstgefühl ganz gut. Hin und wieder mal ein bisschen Cola. An der einen oder anderen Verpflegungsstation kriegt man immer noch irgendwie Orangen oder sowas halt, ne? Wenn das jetzt beim Laufen zum Beispiel passiert. Oder irgendwas, wo man einfach reinbeißen kann, was einem so ein bisschen anderen Geschmack gibt und so. Und jede Signalwirkung für die Sensorik im Mund, dass da was kommt. Und wenn es nur ein Schlückchen Cola ist, er ist auf jeden Fall immer sehr, sehr gut und wird dazu führen, dass da der Körper da wohlwollend mit umgeht und denkt, ah, okay, da wird dann doch wohl irgendwie noch ein bisschen was kommen. Mhm. Und dann ist das prima.
Es kann ja auch Gründe haben, also zum Beispiel äußere Bedingungen, die habe ich vorher nicht in der Hand, die habe ich vielleicht auch nicht testen können im Training, wenn es jetzt extrem heiß ist oder extrem kalt ist. In Rot-Frankfurt rechnen wir mal mit hohen Temperaturen Anfang Juli und Mitte August. Dann auch den Mut haben, das kurzfristig irgendwie anzupassen.
Ganz klar.
Und dann eher auch weniger aufzunehmen.
Ganz genau. Und das kann auch wunderbar gut funktionieren. Also ist ja irgendwann mal war es so ein bisschen der Running Gag, wenn ich zum Beispiel jetzt hier Patrick fütter unterwegs, hätte ich jetzt bald gesagt. Also ist ja, ich weiß nicht, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, aber in Rot ist ja immer so, dass man da Special Needs theoretisch an jeder Verpflegungsstation haben kann. Ne, da gibt es jetzt nicht die eine Station, wo Special Needs ausliegen. Das heißt, ich habe immer auch mal die Möglichkeit, irgendwie die Verpflegung da zu platzieren quasi. Und dann ist mein Wortlaut immer der gleiche, auch wenn es gerade magentechnisch nicht funktioniert, ne, dass du jetzt das ganze Gel essen kannst, nuckel zumindest dran. Und dann rufe ich immer rein, dass zumindest genuckelt wird. Wirkt immer ein bisschen anrüchig so in der Situation vielleicht und ist auch immer ein bisschen komisch, aber hey, alles was hilft. Ne? Und das meine ich dann auch wirklich ernst, weil vielleicht das nochmal so zur Erklärung, da ist diese die Sensorik im Mund, die signalisiert bekommt, da kommt etwas nach, welches zumindest mal süß schmeckt, also deutet der Körper das um und denkt sich, ah, guck mal, da wird also was kommen, was vielleicht auch ein paar Kohlenhydrate enthält. Ich muss mir also keine Sorgen machen, wenn sich meine Kohlenhydratspeicher gerade relativ zügig leeren, weil ich eben nicht die Aufnahme habe von 80-90%. Und deswegen sage ich, dass so dieses sogenannte Mouse-Rinding, welches wir da betreiben, halt richtig, richtig gut funktionieren kann. Funktioniert im Übrigen bei Kohlenhydraten als auch bei Koffein. Also wer in irgendeiner Form vielleicht nur, ja, bei Unverträglichkeiten bin ich mir nicht sicher, aber wer sich Sorgen macht mit Koffeinzufuhren während des Rennens, der könnte auch da zum Beispiel hingehen und zumindest Mouth-Rinsing betreiben. Und wie gesagt, das klappt auch zumindest gut. Ein Stück weit mit Koffeinpastillen zum Beispiel oder sowas in der Art.
Ja, okay. Genau. Und deiner Erfahrung nach passiert es eher, dass man zu viel oder zu wenig aufnimmt während des Rennens?
Also ich bin so im 1:1 immer ein Fan davon, lieber mit ein bisschen weniger zu planen, auch bei einer Mitteldistanz noch viel eher als bei einer Langdistanz, weil einfach, ne, eben, ich habe das Beispiel gebracht mit Kohlenhydratbesatz und Kohlenhydratzufuhr und wenn das Rennen nicht 10 Stunden dauert, sondern nur 4 oder 5 oder 3,5 manchmal ja auch, dann kann man sich überlegen, ja, da werde ich natürlich mehr verbrauchen, klar, da verbrauche ich dann vielleicht auch 150 oder 180 Gramm in der Stunde, aber der Besatz ist ja der gleiche, ne? Es sind dann immer noch vielleicht 400 Gramm und da ist natürlich dann die Abhängigkeit, sag ich mal, von den Glykogenspeichern deutlich geringer. Und da bin ich zum Beispiel ein Fan davon, also auf der Mitteldistanz im Speziellen, lieber ein kleines bisschen weniger und das gesichert aufnehmen können. Mach das aber meistens so, dass ich sage, nimm mehr mit für den Fall, dass du Hunger hast, ja, und es auch gut runtergeht und dein Körper es gerade irgendwie braucht, also das Signal des Hungers, ist nicht umsonst da, ne, sondern das signalisiert mir ja in dem Falle, hey, ich könnte da ein bisschen was vertragen, ähnlich wie bei Durst im Übrigen. Und lieber ein bisschen mehr dabei haben, aber auch wissen, wie viel man dabei hat. Mhm. Also im Sinne von dem Athleten auch oder sich selber dann gegebenenfalls klar zu vermitteln, okay, ich habe mir ausgerechnet, für die Mitteldistanz wäre es sinnvoll, vielleicht, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 60 Gramm in der Stunde aufzunehmen. Ich nehme über 80 pro Stunde mit. Ja, das sind dann in dem Falle 30% mehr, als ich gedacht habe. Ich weiß also am Ende, ich habe in meinem kompletten Verpflegungsportfolio, was ich hier überall am Rad und in den Taschen und wo auch immer habe, irgendwie vielleicht 30% mehr mit dabei. Wenn ich ein bisschen mehr Hunger habe und ich esse die Hälfte von den 30% mehr auf, alles fein. Ich brauche aber nicht alles essen. Also am Ende sollte mir klar sein, ah, guck mal, da ist noch ein Spuckschluck in der Flasche drin. Den brauche ich jetzt hier nicht, weiß Gott, wieder rausquetschen, sondern da kann ich in Kauf nehmen, dass die Flasche einfach noch ein Viertel voll ist und ist total fein und mir ist nichts verloren gegangen an Energie oder so.
Genau. Okay. Ein letztes Thema, was ich noch im Hinblick auf die Verpflegung ansprechen würde, weil das, glaube ich, dann doch relativ viele betrifft oder die das schon mal erfahren haben, sind Krämpfe sowie muskuläre Probleme aller Art. Liegt das immer am Salz? Oder welche Gründe kann es haben?
Nee, das liegt nicht immer am Salz. Und selbst wenn es immer am Salz läge, muss man sich natürlich überlegen, dass das ist ja wie immer im Körper leider nicht ganz so einfach, weil auch da die Komplexität ja dazugehört, dass zum Beispiel Kohlenhydrate Flüssigkeit binden, in Flüssigkeiten Natrium enthalten ist. Machen wir mal kurz die einfachste Kaskade. Und dieses Natrium dann besser gebunden wird, und deswegen auch besser verwendet werden kann. Also will sagen, am Ende muss es nicht an mangelnder Natrium, also Salzzufuhr, liegen, dass ich gegebenenfalls krampfe, sondern es kann auch sein, dass ich einfach zu viele Kohlenhydrate verbraucht habe, meine Kohlenhydratspeicher leer sind und ich deswegen irgendwann auch zum Beispiel meinen Natriumhaushalt nicht mehr ausgewogen habe und deswegen dann gegebenenfalls mal krampfe. Also woran es genau immer liegt, ja, das ist leider bei so einem Krampf nicht immer so ganz einfach zu sagen. Wir müssen uns immer überlegen, was ist eigentlich ein Krampf? Ne? Das ist ja vom Prinzip her eine, wenn man so möchte, unwillentliche Kontraktion der Muskulatur. Ne? Also die Muskulatur kontrahiert den ganzen Tag beim Triathlon machen. Bestenfalls aber willentlich und immer auch so, dass Sinn macht. Zum Beispiel, das hilft beim geradeauslaufen oder dass es rechts und links das Bein absenkt beim Radfahren. Wenn das natürlich dann unwillentlich passiert, weil in irgendeiner Form die Reizleitung nicht funktioniert, ja, dann kann es zum Beispiel mal zu einem Krampf kommen. Aber ich meine, jeder, ist egal welcher Sportart angehörig, Athlet da draußen weiß, das kann manchmal auch kommen, weil man, weiß ich nicht, einen falschen Tritt gemacht hat oder sowas, weil der Schritt ein bisschen zu lang war und man dann feststellt, ah, okay, jetzt ist hier gerade der Kontraktionszyklus in irgendeiner Form durcheinander gebracht und es kommt dann zu einer unwillentlichen Kontraktion. Also von daher, das Ganze ist vielfältig, aber um mal so die wichtigsten Faktoren zu bringen, also zum einen Trainingsstatus, ne, je besser trainiert ich bin, desto wahrscheinlich seltener wird das vorkommen. Zweitens, natürlich eine sinnvolle Pacing-Strategie. Also wenn ich einfach zu intensiv für meine Leistungsfähigkeit unterwegs bin, ja, dann wird es gegebenenfalls dazu führen, muss ja nicht, aber dass ich an irgendeiner Stelle mal krampfe. Und dann gilt es natürlich auch irgendwie auf vor allen Dingen Energieversorgung zu achten und damit geht immer auch so ein bisschen dann einher auf ja, die Natriumversorgung am Ende zu achten. Und das, wie gesagt, ist eine komplexe Geschichte. Aber wenn das alles erstmal im Einklang ist, also Leistungsfähigkeit, Pacing als auch Energieversorgung, beziehungsweise dann im speziellen Kohlenhydratversorgung, ja, dann bleibt die Einzelfrage am Ende gegebenenfalls, wo es herkommt. Was nicht klappt, das kann ich schon mal klar sagen, also bin ich überhaupt kein Fan von, ist hinzugehen und zu sagen, ich könnte ja krampfen, lass uns mal präventiv schon mal ein bisschen Magnesium zum Beispiel in die Flasche hauen, weil da habe ich mal gelesen, dass das krampflindernd ist. Muss man sich immer so vorstellen, Magnesium hat durchaus eine relaxierende Wirkung. Ja, also relaxierend im Sinne von, sorgt dafür, dass ein Muskeltonus, was letztendlich nichts anderes ist als so eine Grundspannung der Muskulatur im Sinne der Kontraktion, in irgendeiner Form kleiner gehalten wird oder gemindert wird, wie auch immer wir das sagen wollen. Deswegen finden wir ja in, und jetzt ja auch immer populärer, in dem ein oder anderen Regenerationsgetränk oder wie auch immer, Getränk, welches ich abends nehmen soll, welches mir dann auch hilft, besser zu schlafen, gerne mal einen Magnesiumzusatz und vielleicht auch einen hochkomplexen, der auch durchaus seine Daseinsberechtigung hat, als dass der gegebenenfalls den Muskeltonus senken kann, wenn ich jetzt mich ins Bett begebe und sage, hey, um so ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz sinngemäß, die Spannung, in dem Falle die Muskelspannung rauszunehmen, hätte ich die Möglichkeit, dass Magnesium das gegebenenfalls unterstützen würde. Ganz viel Konjunktiv jetzt gerade dabei. Worauf ich aber in erster Linie hinaus will, relaxierend, Muskeltonus senkend und so weiter. Und wenn ich eins nicht haben will bei einer sportlichen Belastung, dass meine Muskulatur nicht vernünftig kontrahiert, weil ich vorher ein relaxierendes Mittel genommen habe. Also ja. Magnesium im Rennen zu nehmen, kann ich machen, wenn ich Lust habe, langsam zu sein, dann ist das sicherlich gut, ja. Aber wenn ich in irgendeiner Form...
Wenn man
Form
sich vorgenommen hat, es locker angehen zu lassen, dann
ganz genau.
Magnesium.
Und danach besser schlafen zu können und so weiter. Ja. Wenn einem das wichtig ist, wenn ich in den Renntag gehe, dann hilft das bestimmt, ja. Dann würde ich auch kein Koffein supplementieren und so weiter, ganz sicher nicht. Und dann würde ich auch anhalten und ausgewogen mich ernähren und vielleicht ein bisschen Gemüse dabei haben und so, das hilft bestimmt auch. Aber bei allem Spaß, da würde ich persönlich auf jeden Fall drauf verzichten, zumal ich auch immer das Gefühl habe, dass so Supplemente, die mir nichts helfen, ja, das ist wie Proteine, gehören in keine einzige Wettkampfflasche. Also immer tunlichst darauf achten, dass selbst wenn man auch hier auf irgendwelche Riegel oder sonstiges oder auch Pulver oder wie auch immer was setzt, dass auf keinen Fall ein Stück Protein sich drin verliert. Und so ähnlich ist mit Magnesium auch, ne? Weil auch da Proteine toll und wichtig im Leben, um ein Vielfaches wichtiger als jedes Kohlenhydrat jemals sein könnte und für jeden lebenswichtigen Vorgang unerlässlich, aber eben kein Treibstoff für sportliche Leistung, sondern Treibstoffe für sportliche Leistung sind Kohlenhydrate und Fette. Und sollte ich irgendwann bei sportlicher Leistung einen signifikant erhöhten Anteil an Proteinen benutzen müssen, für die Erbringung der Leistung, dann ist es eh kurz vor zu spät. Da kann man sich sicher sein. Und dann wird es nicht lange dauern. Und da werden aber die 10 Gramm Proteine in dem Riegel, den ich da jetzt gerade esse, auf keinen Fall helfen.
Mhm. Genau. Was mache ich denn, wenn ich dann doch einen Krampf bekomme in der akuten Phase?
Ist eine unwillentliche Kontraktion, also in jedem Falle gegenarbeiten. Ne? Also wir kennen klassisch, also ein Muskel kann grundsätzlich nur in eine Richtung kontrahieren. Wenn ich die Kontraktion lösen will, muss ich in die andere Richtung arbeiten. Mhm. Also die klassischen Bilder, die wir sehen vom Fußballplatz, wenn Spieler auf dem Boden liegt, sein Bein hebt und jemand anderes da dem entgegensteht und jetzt gerade irgendwie die Fußsohle Richtung Knie bewegt, also die Fußspitze, dann liegt das daran, dass man versucht, den Wadenkrampf damit zu beheben, dass man entgegensätzlich arbeitet, also die Wade vermeintlich langzieht. Und das kann schon klappen, ja. Und ich sag mal so, wenn der Krampf wirklich jetzt so völlig unvorhergesehen kommt, dann kann das vielleicht auch das Problem beheben. Wir können jetzt vorwegnehmen, ne, wenn der daher rührt, dass ich einfach energetisch durchaus mich langsam aber sicher in Richtung Null bewege, ja, dann wird da auch das Gegenarbeiten nicht unbedingt viel helfen. Und ich sag mal so, wenn das jetzt aber daher rührt, dass ich vielleicht in irgendeiner Form, wir malen uns mal aus, ich habe nicht unbedingt richtig gut in der Position gesessen beim Radfahren, hatte vielleicht eine leichte Schiefstellung irgendwo, habe eine Wade mehr oder der Sattel ist runtergerutscht oder war höher eingestellt, als ich dachte, weil irgendwer noch dran rumgefentert hat vorher. Und ich habe jetzt vielleicht mehr Zug auf der hinteren Kette der Muskulatur, also hintere Kette im Sinne der Beinmuskulatur gehabt und meine Wade krampft deswegen, ja, weil da mehr Zug beim Radfahren drauf war, weil die Spannung erhöht war, weil der Sattel zu hoch war. Und das Gleiche gilt für die vordere Muskulatur, wenn vielleicht der Sattel zu tief war oder, also alles so Dinge, die ja immer mal wieder vorkommen können. Dann würde ich auch schauen, dass man nicht einfach nur kurz dagegen arbeitet, indem man die Muskulatur selber irgendwie versucht, da, wie gesagt, zu lösen in irgendeiner Form, sondern dann vielleicht auch einmal eben vollumfänglich hingehen und sagen, okay, jetzt erinnere ich mich mal ganz kurz an so ein paar Mobilitätsübungen, die ich hier von den Athletikstunden zum Beispiel kenne und dass ich einmal eben hingehe und versuche, okay, irgendwo deblockierend zu wirken, dass ich sagen kann, jetzt, keine Ahnung, habe ich vielleicht die Möglichkeit, mal einmal irgendwie mein Becken zu mobilisieren zum Beispiel oder vielleicht aber auch beidseitig schon mal zu arbeiten und jetzt gerade entgegen der Problematik der unwillentlichen Muskelkontraktion zu arbeiten. Also ruhig die Zeit nehmen und ein bisschen vollumfänglicher. Also es gibt die fantastischen Bilder von Franz Löschke mit der Black Roll in der Wechselzone immer mal wieder. Ist jetzt aus sportlicher Sicht natürlich schwierig, wenn man auf die Uhr schaut dabei, weil kostet schon ein bisschen Zeit. Aber ganz ehrlich, wenn das Probleme löst, die beim Marathonlaufen dann wichtig sind, ja, dann finde ich das echt nicht doof. Ne? Ja. Also dann ist das schon eine Geschichte, wo man sagen muss, naja, das, also wenn wir uns das nochmal überlegen, wie konträr die Körperposition und die Muskelarbeit beim Radfahren und beim Laufen ist und vom Körper zu verlangen, dass er innerhalb weniger Sekunden umschalten kann, sinnvoll, naja, ist jetzt nicht so einfach. Ne? Also wenn man da die Chance hat, den Hüftbeuger mal ein kleines bisschen aufzudehnen, bevor man losläuft zum Beispiel, weil der vorher 5 Stunden lang in einer gebeugten Position gesessen hat, ja, dann ist das durchaus irgendwas, was man annehmen könnte.
Mhm. Ja, guter Hinweis. Kann man ja vielleicht auch annehmen, wenn man da im Training das eine oder andere Mal schon dazu geneigt hat.
Im Übrigen auch da vielleicht nochmal ein kleiner Tipp auch zum Mitnehmen. Mache ich auch häufig bei so längeren Läufen. Also wenn mal ein längerer Lauf ansteht, ja, der klassische 2-Stunden-Lauf im Finisher-Qualifier-Plan und so weiter oder auch der 1,5-stündige Lauf, kleiner Sidekick, einfach mal so nach, weiß nicht, nach der Hälfte, also jetzt bei einem 2-Stunden-Lauf nach einer Stunde, Stunde 15, einfach mal ganz kurz anhalten, sich 2, 3 Übungen überlegen, die man jetzt gerade machen kann, die den Bewegungsradius wieder vergrößern. Ja, also vielleicht den Hüftbeuger gerade mal einmal kurz ein bisschen bewegen, das Becken ein kleines bisschen mobilisieren und so weiter und so fort. Hilft manchmal Wunder bei danach der deutlich verbesserten, ja, wenn man so will, Lauftechnik, also durch das Einschleichen, durch die Reduktion der Schrittlänge, durch die Reduktion des Kniehubs und was alles nicht dazu gehört, jetzt gerade zur Lauftechnik, die sich im Laufe des Laufs gegebenenfalls langsam, aber sicher aufgrund von Ermüdung und Co. irgendwie auch gegebenenfalls in Anführungsstrichen verschlechtert, das einfach mal so ein kleines bisschen wieder aufbrechen und mal eine Minute gönnen und sagen, okay, jetzt halte ich mal kurz an, jetzt, ich sag's jetzt mal salopp, aber dehne ich mich einmal kurz durch. Natürlich jetzt nicht hier statisch eine halbe Minute jede Übung und hoffen, dass die Muskulatur sich nochmal verlängert. Das ist natürlich dann nicht gut, wenn die vorher schon ein bisschen Vorbelastung und vielleicht leichte Verletzungen hat und so weiter. Aber wie gesagt, so ein Stück weit an der Mobilität zu arbeiten und gegebenenfalls zum Beispiel Disbalancen oder sowas, die sich da jetzt eingeschlichen haben aufgrund der Ermüdung, irgendwie zumindest ein Stück weit wieder zu verbessern oder beheben, kann ich mal nur empfehlen, ist eine ganz nette Geschichte, die danach gegebenenfalls, es gilt im Übrigen nicht nur für untere Extremitäten, sondern auch für obere, ja. Mhm. Also wenn irgendwann die Schultern immer weiter und weiter und weiter eingefallen sind, vielleicht macht es Sinn, einfach mal ein bisschen, was weiß ich, hier Apfelbaum greifen, ne? Man kennt es so, einfach mal abwechselnd links und rechter Arm nach oben bewegen, bisschen Schultermobilität wieder erarbeiten und so weiter. Kann manchmal auf jeden Fall helfen, um wieder so ein Stückchen die Technik sauber hinzubekommen, ein bisschen mehr Konzentration in die Position, in die Laufposition zu bekommen und dadurch natürlich dann auch irgendwo die Laufökonomie wieder zu heben.
Mhm. Du hast vorhin schon das einmal kurz angeteasert und hast vom zu schnellen Angehen gesprochen. Das ist ja auch was, was man ja selbst in der Hand hat, aber auch nur so bedingt, wenn da Wettkampf, Adrenalin und so im Spiel ist. Es kann passieren. Ich merke, ich bin es zu schnell angegangen. Egal jetzt erstmal in welcher Disziplin, bedeutet das, dass es der sichere Einbruch ist, früher oder später, oder kann man sich da wieder aufrappeln?
Also nochmal für einen physiologischen Hintergrund. Wir hatten eben schon das Thema mit den Kohlenhydraten, ja, dass die unerlässlich sind und wichtig und so. Und dann habe ich so Sachen gesagt wie, naja, vielleicht verbrauchen wir da 120 Gramm Kohlenhydrate, vielleicht hier mal 150 auf einer Mitteldistanz oder wie auch immer, um überhaupt jetzt mal irgendwelche Gradmesser in den Raum zu schmeißen. Das ist natürlich alles immer individuell und abhängig von der Intensität und so weiter und so fort. Aber damit ihr da draußen irgendwas habt, mit dem ihr mal kurz gedanklich im Kopf mitarbeiten könnt. Und wenn wir jetzt bei zu schnell angehen sind, müssen wir uns immer überlegen, in puncto, ich habe Pacing verkehrt gemacht. Ja. Es gibt ja so ein Stück weit 2 vorherrschende Seiten der Medaille, sage ich jetzt mal, die im Pacing wichtig sind. Das eine ist die metabolische Seite. Also wir werden bei hoher oder dann entsprechend zu hoher Intensität in gewissen Sportarten oder Disziplinen Gefahr laufen können, dass der metabolische Stress so hoch ist, dass wir die Leistung drastisch reduzieren müssen. Ich mache ein Beispiel. Die klassische Übersäuerung, die stattfindet, ist ja nichts anderes, als dass wir uns wechselnd oder auch kontinuierlich in einem sehr intensiven Bereich bewegen. Der liegt in jedem Fall oberhalb unseres metabolischen Fließgleichgewichts der anaeroben Schwelle. Und wir akkumulieren in irgendeiner Form eine hohe Konzentration von zum Beispiel Laktat. Und damit einher geht immer so ein Stück weit, dass wir Wasserstoffionen ausschwemmen, die sich ins Blut begeben, die dann für ein Ungleichgewicht des pH-Werts sorgen und wir deswegen übersäuern. So, ganz, also jetzt gibt es noch, weiß Gott, wie viele andere metabolische Faktoren, die man hinzuziehen könnte, aber um mal so den populärsten zu bringen. Und jetzt darf ich direkt sagen, wir müssen uns im Speziellen beim Langdistanz-Triathlon zum Beispiel eigentlich nie Sorgen machen, dass wir in irgendeiner Form mal metabolisch so sehr ermüden, dass wir jetzt sagen können, oh Gott, ich bin hier übersäuert, deswegen kann ich nicht weitermachen. Also um das hinzukriegen, da muss man sich schon eine Menge Mühe geben, da muss man das mit der Pacing-Strategie schon vollends verhauen haben. Und dann muss man vielleicht auch hingehen und ohne jeden objektiven Gradmesser laufen, wie ein Powermeter oder wie eine GPS-Uhr, die mir eine Geschwindigkeit anzeigt oder, weil nochmal klar sein muss, ich muss mich mindestens oberhalb der anaeroben Schwelle bewegen. Also ich muss mindestens EB-Bereich drüber sein oder Dauerlauf-Tempo-Bereich drüber, um kurz in Trainingsbereichen zu sprechen, um in die Situation zu kommen. Das heißt, das Vorherrschende, womit wir uns auseinandersetzen müssen, ist immer die Frage nach der Energetik, ja, also die Frage nach Kohlenhydratverbrauch und so weiter und so fort. So, und wenn wir jetzt in der Situation sind, dass wir das Ganze einfach mal, wir sagen jetzt, zu schnell angegangen sind, und ich mache jetzt mal wieder einfache Gradmesser, wir haben eine Schwellenleistung, die wir auch bei Training Peaks hinterlegen, zum Einstellen unserer Trainingszonen, also wir sagen jetzt einfach, die liegt bei 250 Watt, und wir versuchen auf der Langdistanz mit 95% davon, also nicht 250 oder mehr, sodass wir irgendwie metabolisch in die Gefahr geraten, aber immerhin 90% zu fahren, dann können wir uns sicher sein, dass die Konsequenz daraus sein wird, dass unser Kohlenhydratverbrauch, Klammer auf, der exponentielle, Klammer zu, so hoch sein wird, dass wir da jetzt gerade nicht sinngemäße 120 oder 150 Gramm verbrauchen, sondern vielleicht 200, vielleicht 220, vielleicht auch 250. Mhm. Ja. Und dann kann ich wieder hingehen und mir ein Stück Papier und einen Zettel nehmen und kann das gleiche Rechenbeispiel aufstellen und kann mir überlegen, wenn ich 300 Gramm Speicher dabei habe und 60, 70, 80 Gramm zuführen kann in einer Stunde, wie lange kann ich fahren, nachdem ich beim Schwimmen schon Kohlenhydrate verbraucht habe, bei 90% meiner Schwellenleistung, bei der ich 220 oder 250 Gramm Kohlenhydrate verbrauche. Und dann wird man feststellen, naja, 2 Stunden vielleicht. Und dann ist das Rennen halt einfach vorbei. So, und jetzt gibt es ja nicht nur schwarz oder weiß, ne? Also ich habe es 2 Stunden gemacht, nicht festgestellt, dass ich viel zu intensiv unterwegs bin und muss dann anhalten, erstmal irgendwie, weiß ich nicht, einen Teller Nudeln essen, warten, bis der verdaut ist und kann dann weiterfahren. Sondern es ist ja so eine Nummer, wo einem das vielleicht passiert für eine halbe Stunde oder wie auch immer, je nachdem. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende ist das eine relativ einfache mathematische Gleichung, in der wir uns immer über Kohlenhydratbesatz, Verbrauch und Zufuhr Gedanken machen müssen. Und wenn ich das jetzt gänzlich verhaue und bei 95% meiner Schwellenleistung versuche, diese Langdistanz anzugehen, ja, dann wird es nicht funktionieren. Wenn ich aber mal eine halbe Stunde bei diesen 90% meiner Schwellenleistung unterwegs war, weil Adrenalin geschwängert mit sauberem Koffeinbesatz, weil ich vorher mich mit 3 Kaffee voll gepumpt habe und dann hier auch noch die Zuschauer am Rand und so weiter und so fort, Frankfurt raus, ne? Rein in den Taunus. Ist es der Taunus?
Wetterau.
Danke. So, was ist denn das, was in dieser halben Stunde passiert? In der halben Stunde habe ich jetzt wegen mir einen Kohlenhydratverbrauch von 250 Gramm in der Stunde, davon die Hälfte sind 125 Gramm. Wenn ich mich danach aber wieder zusammenreiße, dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, ich hatte eigentlich geplant, 120 Gramm in der Stunde zu verbrauchen, aber ich habe jetzt, weil ich zu offensiv gefahren bin hier, was weiß ich, 50, 60, 80 Gramm, wegen mir 100 Gramm mehr verbraucht, als ich eigentlich wollte. Ja, ist nicht gut. Aber die Gleichung geht trotzdem weiter. Ja? Mhm. Und das Einzige, was jetzt passieren muss, ist, ich muss die Gleichung ein Stückchen anpassen. Und beim Anpassen der Gleichung ist das Prinzip ganz einfach. die Zufuhr von Kohlenhydraten ist eine fixe Variable, die kann ich nicht ändern. Den Kohlenhydratbesatz, den ich jetzt gerade ein gutes Stückchen geleert habe, ist eine fixe Variable. Da kann ich nicht hingehen und sagen, ich pumpe jetzt mal hier Kohlenhydrate in die Muskulatur, indem ich die von außen, die kann ich nicht mit einer Creme aufschmieren oder sowas. Also die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, ich muss an der Intensitätsschraube drehen und muss dafür sorgen, dass die Gleichung wieder ein Stück weit ins Gleichgewicht kommt. Und deswegen halt einfach, ja, mal eine gewisse Zeit vielleicht etwas niedriger intensiv unterwegs sein als eigentlich geplant, um dann dafür zu sorgen, dass ich wieder den Grundsatz einhalte, nämlich meine Glykogenspeicher zu schonen. So, und wenn das passiert, dann ist es durchaus verzeihlich, mal eine halbe Stunde in irgendeiner Form hier gerade übermotiviert an die Sache ranzugehen. Und ganz ehrlich, also mal kurz für den Profibereich gesprochen, aber manchmal ist das halt auch dringend nötig, ne? Also ja, man muss auch manchmal hingehen und sagen, so, hier, in der ersten halben Stunde gilt es und da muss ich jetzt halt an der Gruppe dranbleiben. Da sind alle übermotiviert und jeder hackt da rein und alle wollen irgendwie vorne sein und jeder will die Gruppe sprengen oder was auch immer was. Und da muss man dann gegebenenfalls dabei sein und da läuft das genauso. Auch die setteln sich alle. Die fahren auch nicht 180 Kilometer, als wollten sie die Gruppe sprengen, sondern man versucht, die Gruppe zu sprengen. Irgendwann sortiert es sich. Und wenn man sich mal einfach einen, machen wir mal ein Beispiel, einen Radsplit anschaut von sowas wie dem Ironman auf Hawaii zum Beispiel, dann wird man feststellen, dass die erste halbe Stunde, die erste Stunde, wegen mir auch die ersten anderthalb Stunden, vom Pacing her nichts mit der letzten halben Stunde oder der letzten Stunde oder den letzten anderthalb Stunden zu tun hat. Also der Unterschied in der Leistung, der da gefahren wird, ist so gravierend, dass das, wie gesagt, das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Es sind zwei unterschiedliche Rennen, die da gefahren werden. Also der Weg bis Harvey und der zurück. Ich meine, klar, es gibt jetzt immer, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn natürlich immer bekannt, ne, Daniela Rief in Harvey sich denkt, so, bis hierhin war es nett mit euch, aber ab jetzt mache ich das alleine. Oder ein Sam Laidlaw sich das sagt, wie vor zwei Jahren, dann sind das jetzt die Ausnahmen. Aber ich sag mal, wenn man sich das für die Allgemeinheit anschaut, da muss man ganz, ganz klar sagen, dass da Hinweg und Rückweg sich durchaus unterscheiden und das auch einfach damit einhergeht, dass da alles passiert, aber garantiert kein gleichmäßiges energetisches Pacing oder sowas. Ich habe mal eine schöne Auswertung gehabt von Boris Stein aus dem Jahr 2000 und jetzt muss ich überlegen, 17 ist es, glaube ich, gewesen. Leider am Ende das Rennen nicht beendet. Aber es, also immer doof, das zu sagen, aber es wäre der schnellste Radsplit gewesen. Ne? Hätte, würde, könnte und so weiter. Aber er wäre es gewesen, wäre er ins Ziel gekommen. Von daher habe ich schon mal einen Radsplit gesehen, logischerweise, wie der aussieht, wenn man in Kona 4 Stunden 8, sowas um den Dreh, 4 Stunden 9, ich weiß nicht mehr genau, was war, 4 Stunden 10. Ich glaube, am Ende es war das Jahr, in dem, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist dann der Radstreckenrekord gewesen von Cameron Wurf, den Sam Laidlaw dann vor zwei Jahren gebrochen hat. Aber besser, also alle Angaben ohne Gewähr. Was ich sagen will ist, 4 Stunden 8 hieß in dem Falle, die erste Stunde wurde gefahren mit ungefähr 330 Watt im Schnitt. Ja, um eine Hausnummer zu nennen, weil die erste Stunde Vollgas gefahren werden musste, um nach einem schlechten Schwimmen irgendwie wieder da anzukommen, wo sich die Radfelder bewegen. Und ich glaube, die letzte Stunde war sowas wie Cameron Wurf vorweg, also zweite Position, teilweise dritte Position im Rennen. Und ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau vor Augen, aber ich würde sagen, die letzte Stunde war eine Durchschnittsleistung von ungefähr 180 Watt. Vermute ich mal.
Ja, das
also
ist krass.
Vielleicht die Hälfte. Bisschen mehr als die Hälfte, aber um mal eine ungefähre Hausnummer, also jeder halbwegs ambitionierte Hobbysportler, so sage ich es jetzt einfach mal, hätte in gutem, ausgeruhtem Zustand die letzte Stunde wahrscheinlich mitfahren können.
Ja.
Kein Hobbysportler hätte die erste Stunde mitfahren können, vermutlich,
nein,
so in der Art. Und da sieht man dann ganz gut, dass, wie gesagt, gleichmäßig ist das eh nicht. Deswegen sei es auch einem Age-Grouper immer mal verziehen, wenn es ungleichmäßig ist, weil manchmal ist das auch nötig. Also jeder, der schon mal die Ironman-WM in Nizza gemacht hat oder der auch so beim Ironman in Nizza mal gestartet ist, der weiß, da ist nichts mit gleichmäßig fahren. Wenn man sich dahinter die Leistungsdateien anguckt, dann muss man die ersten zwei Stunden mehr fahren, als einem lieb ist im vermeintlichen Durchschnitt, weil da geht es ganz viel berghoch und dafür braucht man halt einfach mehr Druck am Pedal und genau, deswegen wird es dann auch durchaus ungleichmäßig. Also okay. Ja, man holt sich da auf jeden Fall locker wieder raus. Am Ende muss immer die Gleichung der Kohlenhydratversorgung, also natürlich auch noch eine Menge anderes, aber sicherlich als so eines der Hauptkriterien die Gleichung der Kohlenhydratversorgung stimmen.
Und ein Anstieg, egal ob kurz wie der Solara Berg, da fährt sicherlich auch niemand in seinem angestrebten Bereich oder auch ein längerer Anstieg sind dann nicht kriegsentscheidend.
Absolut richtig.
Sehr gut. Das nächste, wir werden thematisch immer ein bisschen negativer, ehrlich gesagt. Ich würde als nächstes gerne ein Thema besprechen, was vorwiegend beim Schwimmen passiert. Und zwar sind das Panikattacken. Mhm. Was ich persönlich jetzt noch nie hatte, zum Glück. Aber beim Schwimmen auch nicht so viel drüber nachdenken darf in einem See, was da jetzt gerade so unter mir sein könnte. Und ich sehe nichts und so weiter und so fort. Habe ich schon von Athletinnen und Athleten gehört, die das noch nie vorher hatten im Training. Ja. Und dann ist es im Wettkampf passiert, dass man Atemnot bekommen hat, weil vielleicht auch das Wasser mega, mega kalt war und ja, man einfach nicht weiß, wie man damit jetzt gerade umgehen soll.
Ja, absolut. Und das ist jetzt ein Thema, da würde ich einmal vorsichtig einleitend darauf verweisen, dass man da gut und gerne auch nochmal das psychologische Fass nochmal ganz, ganz anders aufmachen kann. Aber wenn ich jetzt eine Erste-Hilfe-Anweisung liefern müsste, dann würde ich sagen, das Wichtigste, was passieren muss, ist atmen. Mhm. Und zwar, also und damit halt eine gewisse Form der Runterregulierung zu haben. Und das klappt am besten garantiert nicht mit einer Dreieratmung beim Kraulen, sondern mit ganz entspanntem Kraulen, so gut es geht natürlich, also sagt sich immer leicht, aber raus aus der Masse und dann einfach so kontrolliert schwimmen, dass der Kopf die ganze Zeit über Wasser ist und man in der Lage ist, bestmöglich durchzuatmen. Und sobald ja das wieder, also die regulierte, regelmäßige Atmung wieder hergestellt ist, sollte es ja auch besser funktionieren. Also das ist ja das, was eine Panikattacke auch durchaus sehr schwierig macht, dass es auch gleichzeitig dann wieder, oder ich meine, das eine bedingt das andere, ne? Das unkontrolliertere Atmen, vielleicht das verminderte Brustvolumen und dadurch Lungenvolumen durch einen Neoprenanzug, dann die Kälte, hast du gesagt, sicherlich auch irgendwas, was garantiert das Atmen nicht leichter macht. Und das ist immer so das, wo ich denken würde, das ist so die erste Maßnahme. Wie gesagt, jetzt soll jeder Rettungsschwimmer, jeder Psychologe, also wir können da jetzt ganz viele andere Leute fragen, die da viel mehr Ahnung haben als ich, garantiert. Aber ich denke, dass ein kontrolliertes Atmen auf jeden Fall irgendwas ist, was erstmal helfen sollte. Und ehrlich gesagt würde ich das auch immer deutlich länger durchziehen, als jetzt nur mal eben einmal, um dann zu denken, okay, jetzt habe ich das gerade wieder behoben und dann mache ich weiter. Sondern ruhig mal, hey, die Zeit nehmen und mal ein paar ordentliche Minuten einfach ganz entspannt Brust schwimmen, den Kopf über Wasser halten. Wir müssen uns da immer überlegen, es gibt ja auch genügend regulierende Maßnahmen, die der Körper vornimmt, weil alleine Kopf unter Wasser ist. Ja, also das darf man an der Stelle immer nicht vergessen, aber es gibt ja auch da eine gewisse Sensorik, die klar macht, hey, wir können jetzt hier nicht gleichmäßig atmen, sondern wir haben den Kopf unter Wasser. Deswegen würde ich da dafür sorgen, dass der Kopf die ganze Zeit über Wasser bleibt und wir bestmöglich da jetzt gerade irgendwie versuchen, im wahrsten Sinne des Wortes durchzuatmen. Wie bei jeder anderen, also vielleicht ist es nicht hundertprozentig vergleichbar, aber wie bei jeder anderen Stressregulation auch, ist natürlich ein kontrolliertes Atmen, ein Durchatmen, ein tiefes Einatmen und Co. Immer irgendwas, was auf jeden Fall ein guter, wahrscheinlich Erste-Hilfe-Rat ist.
Und vielleicht auch auf den Rücken drehen, wenn das hilft.
Wenn, genau, also das würde ich so ein bisschen davon abhängig machen, wie man sich selber auch irgendwie am wohlsten fühlt. Ne? Ich finde immer so, auf den Rücken kann sein, weiß ich nur nicht, ob das die Kontrolle über das Feld so einfacher macht. Also ich finde immer, Brustschwimmen ist irgendwas, was, da können wir uns alle drauf besinnen. Ne? Das können wir alle vermeintlich vielleicht auch besser als kraulen, weil wir haben das auf jeden Fall schon länger gemacht.
Man kann sich so auf jeden Fall über Wasser halten.
Genau, und so kann ich mich gut über Wasser halten. Wenn ich jetzt auf dem Rücken bin, dann weiß ich nicht, kommt da jetzt gleich irgendein Idiot von hinten und schwimmt über mich drüber, so ungefähr. Das ist dann beim Brustschwimmen so ein bisschen leichter zu kontrollieren. Ich komme auch noch ein Stückchen voran, ja, also was jetzt in dem Fall einfach nur helfen soll, um so ein bisschen rauszukommen vielleicht aus dem Wulst. Und vielleicht auch da nochmal, also wenn man weiß, dass man dafür anfällig ist oder die Erfahrung vielleicht mal gemacht hat, ja, Mut zur Lücke, einfach ein paar Meter mehr zu schwimmen und sich jetzt natürlich nicht unbedingt in das Getümmel zu begeben, ne? Weil das ist irgendwas, da würde ich immer dafür sorgen, dass ich bestmöglich alle Möglichkeiten selber in der Hand habe. Wenn ich mitten im Getümmel bin, dann kann ich nicht sagen, dass ich alle Sachen selber in der Hand habe, sondern da bin ich auch ein Stück weit davon abhängig, wie alle anderen schwimmen und so und wie die sich damit oder ob vielleicht nicht auch andere irgendwie gerade hier darunter leiden, dass das alles sehr, sehr stressig ist. Deswegen einfach lieber mal ein paar Umwege gehen und am Ende vielleicht 4,2 Kilometer schwimmen. Dauert dann eine Viertelstunde länger, alles gut, aber hey, wovon reden wir, ne? Also ich glaube, jeder, der schon mal im Wasser eine Panikattacke hat, weiß oder hatte, weiß, dass man das auf keinen Fall haben möchte.
Ja. Okay. Nächstes negatives Thema. Ich glaube, wir kommen trotzdem positiv aus dieser Folge heraus mit den ganzen Tipps. Und zwar sind das Verletzungen aller Art. Ich meine jetzt nichts, was wirklich schlimm ist, dass man sich das Bein bricht oder den Arm, wie auch immer, sondern irgendwas, was gerade unangenehm ist, körperliche Beschwerden aller Art, die vorher vielleicht nicht so da waren oder gegebenenfalls auch ein leichter Sturz. Mhm. So körperliche Beschwerden, die können ja auch auftreten, zum Beispiel aufgrund von Kälte im Wasser, dass ich dann komisch auf dem Rad sitze, friere, die Muskulatur spannt sich an und ja, geht mir einfach nicht gut. Was mache ich dann?
Es soll so Rennen in Oceanside geben, die, und das wissen viele nicht, weil es in sunny Southern California stattfindet und da regnet es ja nie und so, ne, sagten, wer war es nochmal, der das...
Müsste ich googeln und mein Kollege Christian wüsste es jetzt wie aus der Pistole geschossen.
California, weiß ich auch nicht. Die größte Herausforderung, und das durfte ich wieder schmerzlich erfahren, also nicht ich in dem Falle, aber im übertragenen Sinne, ist die Kälte. Weil, was viele nicht wissen, ist, es hat halt morgens in Oceanside 6, 7 Grad und das Wasser vielleicht 15. Und trotz aller Ideen, die man da machen könnte, in speziell, also Vorbereitung auf das Schwimmen, dann beim Schwimmen selbst die Rettungsdecke unter den Neo zu packen, so ungefähr, und dann vor allen Dingen auch beim Radfahren die Rettungsdecke drunter zu haben, muss man einfach sagen, es gibt gewisse Situationen, wenn ich einmal kalt bin, dann komme ich da auch nicht so einfach wieder raus. Also, und wenn, wie gesagt, bei Außentemperaturen von dann maximal 12 Grad kann noch so viel die Sonne scheinen, ist trotzdem arschkalt. Und wenn man das weiß, also ich bin ja, wenn man das präventiv in irgendeiner Form hinkriegen kann, sage ich das immer wieder und es ist egal, ob das Profisport ist oder Altersklassensport, aber so eine Unterkühlung ist schon irgendwas, also da glaube ich für gewöhnlich nicht, dass man da während des Rennens eine große Möglichkeit hat, um aus der wieder rauszukommen, sondern da muss man in irgendeiner Form präventiv sein. Und ich finde, man sollte sich im Triathlon nicht zu schade sein, sich dicke Sachen anzuziehen. Ja, also bei solchen Rennen, also mein Vorschlag ist gewesen, zieh die Winterjacke an. Das ging in dem Falle nicht aus organisatorischen Gründen. Da hat einfach der Profi gewisse Verpflichtungen, Sponsoren gegenüber und so weiter und so fort, die das unmöglich machen. Aber die hat keinen Altersklassenathlet. Und deswegen würde ich da präventiv vorgehen. Also runterkühlen ist eine Sache. Da glaube ich noch, dass das so eine Nummer ist, wo man über Verpflegungsstationen, über Wasser, über Schwämme, über gegebenenfalls Eis, kann ich in jedem Fall dafür sorgen, am Ende des Tages die Körperkerntemperatur irgendwie auch ein Stück weit runter zu regulieren in dem Falle.
Rennen auf jeden Fall.
Genau, und alleine durch das, durch die Reduktion der Intensität oder gegebenenfalls sogar das kurzzeitige Unterbrechen des Sporttreibens klappt das. Ja, das kann in jedem Falle gut funktionieren. Aber so eine ernsthafte, vorherrschende, vermeintliche Unterkühlung, ja, die kriege ich dann bei 12 Grad Außentemperatur mit 45 km/h Wind, weil ich irgendwie auf dem Rad unterwegs bin, meistens nicht behoben. Ne? Deswegen ist da eigentlich die kriegsentscheidende Situation spätestens Wechselzone 1, also nach dem Schwimmen. Und da, wie gesagt, wäre ich als Altersklassenathlet mir nicht zu schade, mir wirklich die dicke Winterjacke anzuziehen und irgendwie den Buff um den Hals zu schnallen und die Mütze aufzusetzen und alles, was dazugehört. Weil, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die kriege ich sonst für gewöhnlich, wenn ich da einmal richtig drin bin in der Unterkühlung, dann kriege ich die eigentlich nicht wieder behoben. Zumal ich ja auch selten Möglichkeiten habe von außen, die ich jetzt gerade annehmen kann. Ja, also ich
gibt selten
hab ja,
einen Heizlüfter unterwegs.
Ja, oder darf auch nicht von außen von meinem Betreuer jetzt gerade hier die Winterjacke annehmen, wenn ich nach 10 Kilometern sage, oh, war doch zu kalt, gibst du mir die bitte. Mhm. Das klappt dann nicht, ne? Der Moment ist dann vorbei. Also von daher, da würde ich drauf achten. Wie gesagt, beim Überhitzen, also klar, wenn es natürlich wirklich ernst ist und wir reden hier wirklich von Hitzeschlägen, selbst in noch so kleinster Form, dann ist für gewöhnlich da auch ganz schnell Ende. Aber wenn wir jetzt wirklich einfach das Gefühl haben, okay, wir fühlen uns vielleicht wirklich zu heiß und wir merken, uns wird ein bisschen schwindelig oder wie auch immer, ne, was auch immer dann die Auswirkung ist, das ist ja auch immer so ein bisschen unvorhersehbar, dann hat man schon nochmal die Möglichkeit, das wieder runterzukühlen. Ob man das Rennen dann beenden will, um Gottes Willen, ne? Also da sei auch gesagt an der Stelle, da bewegen wir uns in Bereichen, wo Sicherheit immer vorgeht,
ja,
wo dann auch Sanitäter, Mediziner, Betreuer, was auch immer was sagen sollten, lass das mal besser sein und lass uns das mal hier beenden, so wichtig ist es nicht. Genau, aber ansonsten, boah, das sind schon sehr schwierige Situationen, würde ich sagen.
Ja, ja. Gut, Stürze kann es auch geben. Da gibt es auch wiederum Unterschiede und ich kann gegebenenfalls weiterfahren. Da würde ich jetzt davon ausgehen, dass man sich da auch erstmal wieder runterbringt, weil da auch Adrenalin im Spiel ist und so und man am Zittern ist vielleicht und so, dass man da erst einmal tief durchatmet und dann alles abcheckt, ob man gegebenenfalls das Rennen fortsetzen kann.
Und es hört sich jetzt total komisch an, wenn ich das sage. Also natürlich ist immer der das erleiden musste, der Erste, der dafür in Betracht gezogen wird, dass der natürlich voller Adrenalin ist und sicherlich die Situation jetzt auch nicht ganz einschätzen kann und so weiter, ne? Weil da halte ich immer so ein bisschen, also die Selbsteinschätzung, finde ich, ist so eines der Dinge, also bin ich noch in der Lage, weiterzufahren? Und was ich da anbringen wollen würde, für denjenigen, der sich selber verletzt hat, meine ganz bescheidene Meinung: Wenn ich auch nur in Ansätzen das Gefühl gehabt habe, dass dieser Sturz etwas mit meinem Kopf zu tun hatte, auch wenn ich sagen kann, dass der Helm dazwischen war und der mich gut abgefangen hat und so weiter und so fort, würde ich immer sofort das Rennen abbrechen. Ja? Mhm. Also vorherrschende Concussions, ne? Also wie würde man Deutsch sagen? Was ist das Wort dafür? Ich hab's nur auf Englisch. Danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das sind Dinge, die ich nicht sofort im ersten Moment irgendwie und schon gar nicht in der Selbsteinschätzung sinnvoll bewerte. Ja, da wird leider meistens erst im Nachgang klar, dass man das Rennen besser auf jeden Fall hätte abbrechen sollen. Und solange es in irgendeiner Form, wie gesagt, mit dem Kopf zu tun hat, würde ich immer sofort aufhören. Also über den Lenker abgestiegen und in irgendeiner Form mit dem Kopf gelandet. Selbst wenn ich das vielleicht nicht mehr weiß, kann ich mir einen Helm angucken, sobald da ein Kratzer drauf ist. Wie gesagt, meine bescheidene Meinung, ich würde das Rennen beenden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht und dass das zu viel größeren Problemen führt und gegebenenfalls zu Folgestürzen oder auch Folgeverletzungen mit sich bringt, kopfseitig, durch auch die sportliche Belastung während einer Gehirnerschütterung und so weiter, sehr, sehr groß. Also vielleicht kurzer Schwank, aber so die Sensibilität dafür wird im Sport ja leider sehr langsam, aber durchaus immer größer, gerade so in Sportarten, Kontaktsportarten, ne? Wir haben es im Fußball, wir haben es im Handball, gerade auch im Football, im Rugby und Co. ist das mittlerweile ein großes Thema. Dass es
da sogar
auch
einen Spielfilm zu.
Genau, ganz genau, dass es da eine Menge, wie heißt der nochmal, ich habe den Namen vergessen.
Concussion.
So heißt der auch?
Ja.
Ja, also kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, regt die Sensibilität für Kopfverletzungen an und das ist für mich eine quasi Red Flag, dann würde ich sofort lassen. Gut, jetzt machen wir hier nicht den Exkurs für Wundversorgung und so weiter, wenn man jetzt irgendwo Schrammen hat und alles, was dazugehört, aber zumindest für eine gute Erstversorgung zu sorgen, ist natürlich wichtig. Worauf ich aber auch nochmal hinaus will, ist, und auch das finde ich wichtig, ich weiß, klar, der Unfall beteiligt ist immer der Erste, um den es geht, keine Frage. Mhm. Aber gerade so auch je nach Schwierigkeit des Unfalls auch, wenn man den gesehen hat, ja, auch immer so ein Stückchen selber hinterfragen, ob man sich selber noch in der Lage fühlt, dieses Rennen zu machen, ja oder nein.
Mhm.
Weil, und das muss nicht mal jetzt irgendwas mit dem Sport zu tun haben, aber wir kennen das alle selber. Jeder, der schon mal in irgendeiner Form einen Unfall mitbekommen hat und so, das macht was mit einem.
Ja.
Und man wird das nie im ersten Moment erfahren, ja, sondern das braucht immer eine gewisse Runterregulierung, vielleicht auch im Speziellen von Adrenalin und Co. Und dann meistens kommt irgendwann die Auswirkung. Und dann werden wir feststellen, so richtig mental in der Lage, jetzt hier gerade Situationen sinnvoll zu erfassen, sind wir vielleicht gar nicht. Ich erinnere mich da sehr an eine Situation mit einem schweren Trainingssturz vor 2 Jahren in Texas. Und ich hatte die, vermeintlich glückliche Situation in dem Falle, dass ich den Sturz zumindest nicht gesehen habe. Ich war also noch in der Lage, die Situation sinnvoll zu bewerten. Und allen Beteiligten des Sturzes, die es nur gesehen haben, habe ich gesagt, wir bleiben jetzt hier stehen, wir packen jetzt die Fahrräder ins Auto und fahren nach Hause. Und alle haben gesagt, nee, lass uns ruhig noch fahren, also uns hilft das jetzt und wir brauchen das jetzt und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall werdet ihr euch in den Straßenverkehr bewegen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass nicht gleich irgendwann der Hänger kommt und man die Situation hat, dass man auf einmal irgendwo dann doch die Konzentration verliert und so weiter und so fort. Und wie gesagt, deswegen auch eine Sensibilisierung für alle die das mal erleben, sehen müssen, wie auch immer. Ja, auch das macht was mit einem. Und da darf man auch nicht denken, dass man das mal eben so abtut oder so, sondern auch das halte ich für sehr, sehr wichtig, dass das, dass man da eine Sensibilisierung hat, gegebenenfalls Vorkehrungen in Anführungsstrichen zu treffen und selber für sich einzuschätzen, dass man jetzt vielleicht besser nicht mit 40 km/h auf einem Auflieger weiter durch die Gegend fährt, sondern einfach mal sagt, okay, hey, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Sicherheit geht vor, ich belasse es mal dabei, weil ich fühle mich vielleicht gerade einfach nicht so, als wollte ich das hier weitermachen.
Ja. Ich wäre mit meinen Themenblöcken durch, wenn du zu keinem mehr etwas hinzuzufügen hast.
Gibt es noch eine witzige Anekdote zum Abschluss? Also ich versuche nochmal irgendwie, wir machen nochmal ein bisschen hier für die Stimmung und so.
Das wäre mir gerade wichtig.
Ja, nein, also ich sag mal, natürlich sind das ernste Themen, ne? Und ich, nichtsdestotrotz müssen wir uns auch immer bewusst machen. Ich meine, es ist nun mal einfach Teil der Situation. Und es ist genauso, ich hätte jetzt die gleichen Beispiele, hätten wir jetzt bringen können, wenn wir sagen, wir fahren Auto, da kann es auch passieren, dass einem ein Unfall passiert und wie auch immer. Natürlich ist da die Situation etwas andere, man ist da ein bisschen besser geschützt und so, aber das ist nun mal das, was passiert, wenn wir uns zum Beispiel im Sport bewegen. Also das geht immer mit Verletzungen, mit Erkrankungen vielleicht einher, für gewöhnlich natürlich nicht im guten Durchschnitt unterm Strich. Ne? Es soll uns immer helfen, sportlich zu sein, gesund zu sein und so weiter, aber sowas kann trotzdem passieren. Und ich glaube da, also so der Grundsatz, den ich dabei eigentlich wichtig finde, ist irgendwie, und das kommt ja bei jeder Sache so ein bisschen raus, egal ob es die vergessene oder übertriebene Verpflegung ist, ob es die schlechte Pacing-Strategie ist oder der Unfall, aber am Ende gehört ja vielleicht einfach auch ein Moment der Ruhe, ein Moment der klaren Gedanken, vielleicht auch ein Moment der Runterregulierung durch gesundes Durchatmen und Co. dazu, um dann für sich zu überlegen, hey, ist es jetzt hier gut, das so weiterzumachen, ja oder nein? So. Und das kann auch ein Prozess sein, das muss nicht sofort ganz logisch in einer Situation entschieden werden oder so, aber ich finde das wichtig. Und wie gesagt, vielleicht kennt das der ein oder andere auch, aber ich habe solche Situationen oft genug im Alltag, dass ich denke, okay, hier ist jetzt gerade so viel schiefgelaufen, vielleicht hat es heute einfach nicht sein sollen und vielleicht sollte ich es jetzt auch nicht erzwingen. Also vielleicht sollte ich jetzt nicht noch dies und das und jenes machen, weil die Vorzeichen sind echt nicht gut. Und das meine ich jetzt hier überhaupt nicht spirituell oder sowas.
Wenn einem 8-mal schon was runtergefallen
ist. Sondern das liegt ja dann einfach manchmal auch daran, dass eben der Stress zu groß ist vielleicht oder weiß ich nicht, dass die mentale Verfassung gerade nicht optimal ist und so. Und dadurch erhöht sich nun mal die Wahrscheinlichkeit für Probleme, für wegen mir dann vielleicht auch Unfälle am Ende des Tages. Und das würde ich immer vermeiden dann. Und da denke ich auch immer, hey, Sport ist fantastisch, ja, keine Frage und kann einem ganz viele Glückgefühle bescheren, danke, das war das Wort. Aber es ist dann auch in der Situation nicht das Allerwichtigste und vielleicht macht es manchmal auch Sinn zu sagen, hey, alles cool, geht jetzt einfach nicht, passt, schade drum, aber machen wir dann beim nächsten Mal nochmal und jetzt geht hier gerade mal kurz ein bisschen Sicherheit vor. Und ja, das, wenn ich überlege, also jetzt mal, ich meine, auch das Thema Verletzung, wir erinnern uns an, also mein Saisonstart bisher war Cat Matthews beim PTO-Rennen in Miami, Patrick Lange in Oceanside, also mal ohne Scheiß, aber einen beschisseneren, du warst die Erste, die das Wort gesagt hat, deswegen darf ich es jetzt auch sagen, Saisonstart hätte man sich auf gar keinen Fall wünschen können. Ja, also doch, klar, es hätte noch viel schlimmer irgendwas kommen können und so weiter, aber so logisch denkt dann niemand der Beteiligten. Naja, und irgendwann gehört eine gewisse Form der Akzeptanz dazu, wo man einfach sagen muss, na klar, kann ich jetzt mit Muskelfaserriss versuchen, die 18 Kilometer oder 20 Kilometer hier jetzt gerade zu laufen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt und dass das nicht am Ende dazu führt, dass die Verletzung umso größer und größer und größer wird, ja, die geht halt gegen null. Mhm. Und in dem Falle, der eine oder andere hat es gesehen, gab es dann das Gespräch zwischen Mark Matthews und Cat Matthews, welches am Ende vielleicht Mark Matthews gewonnen hat, aber es ein sehr, sehr langer Weg war bis dahin, bei dem die Ehe auf dem Spiel stand. Und aber natürlich der Rationale, der da jetzt eben das nicht erleben musste, gesagt hat, hey, es geht jetzt halt nicht. Ne? Du kannst jetzt hier nicht weiterlaufen.
Man konnte es verfolgen in Funk und Fernsehen.
Ja, man freut sich auch im Hause Matthews heute immer noch, dass das alle gesehen haben über Minuten hinweg. Das war eine tolle Situation. Heute lacht man darüber und da die Briten sind, haben die auch schon eine Viertelstunde später darüber gelacht. Das ist völlig okay. Aber ja, ne? Also ich kann es nur noch mal sagen, es passiert ja auch jedem. Also das waren jetzt wieder zwei Profi-Beispiele und das Schöne wie zugleich, das Schlimme am Sport ist ja diese tiefen Täler, durch die man dann manchmal durch muss, als auch die hohen Höhen, die man dann erleben darf. Und da war jetzt jedes Beispiel davon mal mehr oder weniger tief und mal mehr oder weniger hoch, ist auch klar. Aber ich finde, mit einer gewissen Akzeptanz der Situation und vielleicht einer klaren Einschätzung dann zu sagen, hey, ist jetzt vielleicht einfach gerade nicht und beim nächsten Mal wird es besser. Und auch das versuche ich Cat und Patrick zu sagen. Gucken wir, ob es klappt, ob es direkt klappt, ob es schnell klappt, ob es besonders gut klappt oder nicht. Aber das ist nochmal einfach das, was den Sport ausmacht, dass man da auch durch das ein oder andere Tal mal durch muss.
Ja, wir bewegen uns ja einfach auch in einer sehr komplexen Outdoor-Sportart, wo einfach gewisse Dinge passieren können. Das macht, finde ich, auch so ein bisschen die Faszination aus, dass eben nicht alles planbar ist und dass man gucken muss, wie man mit gewissen Situationen dann am Ende umgeht.
Und das macht ja auch den Reiz oft genug aus.
Ja.
Und ja, wie gesagt, das ist das Schöne daran. Ich habe, wenn wir noch ein paar fantastische Anekdoten, ich werde viele erzählen können, wirklich fantastische Anekdoten, auch aus dem Training und Co., da sind tolle Sachen dabei, wirklich, das muss man einfach sagen. Diese
können wir jetzt, eine extra Folge zu machen.
Ich wollte gerade sagen, die Komplexität bringt ja auch, und jetzt verzeihen wir alle den harten Umbruch von Verletzungen und Unfällen und Co. hin zu lustigen Dingen. Es sind auch oft genug Momente, also nehmen wir mal das Beispiel und die Anekdote darf ich heute immer noch bringen, dass ich sage, Patrick Lange hat noch nie ein schlechtes Rennen gemacht, habe ich gesagt, bis, egal, ja, vor Ocean-Zeit, wenn er nicht gerade an der Verpflegungsstation, an der Wechselzone vorbeifährt, so wie letztes Jahr in Portugal. Und wie gesagt, auch da muss man sagen, das ist heute ein fantastischer Gag. Freue mich immer noch, wenn ich ihn hin und wieder bringen darf, weil das schärft ja auch die Sinne und so. Also ich hoffe, dass die Form funktioniert, dass ich das über Sarkasmus deutlich machen kann, dass das bitte nicht nochmal passiert. Aber das sind ja auch witzige Dinge eigentlich. Also in der Situation natürlich nicht. Es hat viel Geld gekostet, dieser Fehler und so weiter. PTO-Punkte gekostet und dadurch auch noch mehr Geld gekostet. Aber am Ende kann man natürlich auch sagen, ach klasse, wenn so ein zweifacher Ironman-Weltmeister auch mal an der Verpflegungsstation vorbeifährt, an der Wechselzone vorbeifährt, sorry, Irgendwie ist ja auch witzig.
Also schon lustig.
Für einen Moment. Ne? Also jetzt, wie gesagt, nicht, dass man sich über denjenigen lustig
für
macht,
alle Außenstehenden
um Gottes Willen, dann auf sondern jeden es ist Fall. doch auch toll, dass sowas auch mal anderen Leuten passiert. Und das ist doch das Gleiche, das erleben wir doch in jeder Sportart auch, dass da auch mal so ein bisschen Slapstick dabei ist, der das Ganze auch irgendwie amüsant macht. So, das kennen wir aus jeder, aus jedem Fußball-Bundesliga-Spieltag, wo immer auch mal ein paar Dinge sind. Tolle Aktionen, die wir uns hinterher gerne noch Jahre später im Fernsehen angucken und sagen, das sah lustig aus, wie das halt so war. Und irgendwie ist es doch auch schön, finde ich. Und wie gesagt,
ich glaube, Andreas Dreiz ist bei der Challenge Davos mit, die dann abgebrochen wurde letzten Endes, aber dennoch ist er mit Helm aus der Wechselzone rausgelaufen.
Ja, toll. Ein Klassiker. Ja. Finde ich fantastisch. Oder Helm falsch rum auf.
Oder hatte ihn vergessen oder irgendwas war.
Toll. Finde ich gut. Und wie, ja, das muss man auch erzählen dürfen. Das ist doch schön auch.
Wenn oder Jan Frodeno, der seinen Swimsuit nicht ausgezogen hat und aufs Fahrrad steigen wollte.
Ja, toll. Siehst du, und wenn das auch solchen Leuten passiert, dann ist es auch völlig okay, wenn das irgendeinem Hobbysportler mal passieren darf. Und die Quintessenz muss doch sein, der Sport ist so toll komplex, dass sowas einfach jedem mal passieren kann und so. Und das ist doch cool. Das ist doch schön.
Absolut. Ich finde, wir haben viele gute Lösungen hier erarbeitet. Die, ja, man darf leider kein Rennen mit Kopfhörern im Ohr machen, sonst könnte man sich das währenddessen anhören, diese Folge. Aber ja, einfach vorher auswendig lernen und gut verinnerlichen und vielleicht dann im Rennen dran erinnern.
Super.
Vielen Dank für deine Zeit und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön, macht's gut. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk. Before you run, gotta learn to win, to be a champion. 'Cause that's how winning's done. And you're a champion. You're a champion. Champion.